Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts.
Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse. Und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und wieder eingeschalten habt, trotz der heißen Temperaturen draußen. Aber man kann ja Große Töchter auch am Strand hören. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt an der Stelle. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Das liegt auch an den heißen Temperaturen, die es mir unmöglich machen, sinnerfassend zu denken und zu sprechen. Aber ja, ihr wisst ja, Große Töchter macht immer eine kleine Sommerpause und auch heuer wird das wieder so sein. Im Herbst werdet ihr dann wieder von mir, von dem Podcast hören. Und es gibt schon eine ganze Reihe an großartigen Gästinnen in der Pipeline. Also es gibt sehr viel, worauf ihr euch freuen könnt. Wie immer, auch in dieser letzten Folge vor der Sommerpause, möchte ich meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Melissa, Silvia und Agatha. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was Steady, was ist das? Hä? Steady ist eine Plattform, über die ihr freiwillig, wenn ihr das wollt, für Große Töchter bezahlen könnt. Große Töchter ist ja gratis, man kann den Podcast überall hören und abonnieren, wenn man das möchte, und ich freue mich auch sehr, dass ihr das gerade tut. Wenn ihr aber findet, der Podcast ist gut, der Podcast ist wichtig, ihr fändet es gut, wenn sie ihn weitergeben würde, dann könnt ihr den Podcast freiwillig supporten auf steadyhq.com/großetöchterpodcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Ihr könnt euch auch ein Goodie eurer Wahl aussuchen, und wenn ihr Teil der Community werdet auf Steady, dann bekommt ihr auch Zugang zu unserem gemeinsamen Telegram-Channel. Es gibt eine Gruppe, wo sich die Große Töchter-Community austauschen kann, und ihr könnt auch bei den Stammtischen dabei sein, die es auch im Herbst dann wieder geben wird. Diesen Podcast gibt es tatsächlich nur deshalb, weil es Menschen gibt, die für ihn freiwillig bezahlen, und dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, ich würde mich sehr freuen, euch auch in der Große Töchter Community begrüßen zu dürfen. Vor etwa einem Jahr bin ich auf Social Media über ein Video gestolpert. Es war ein Video der ARD-Talkshow Deep und Deutlich. Das Thema der Sendung war, ich zitiere, Prostitution in Deutschland, sollte man Sex kaufen dürfen. Eine der Gäste in dieser Sendung war Huschke Mauer. Das war sie aber nicht lange, denn nach etwa 20 Minuten ist Huschke Mauer aufgestanden und gegangen. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr beeindruckt davon, denn ich habe die ganze Zeit schon gedacht, es ist unerträglich, wie mit Huschke in dieser Sendung umgegangen wird.
und ich fand es sehr stark und sehr beeindruckend, dass sie sich das nicht angetan hat, sondern einfach aufgestanden ist und gegangen ist, auch in einer ARD-Talkshow. Ich werde nicht allzu viel über diese Sendung jetzt verraten, ich werde es euch aber in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch einfach selbst ein Bild machen. Aber der Grund, warum ich euch das erzähle, ist, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich muss Ruschke Maurer in diesen Podcast einladen, denn das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, nicht? Also es ist ein feministischer Podcast, der den Stimmen, die im Mainstream zu wenig Raum kriegen, Raum geben soll. Und eine Frau, die aus einer ARD-Talkshow gehen muss, weil der Umgang mit ihr so unerträglich ist, ist hier natürlich sehr willkommen. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat. In dieser Folge ist Ruschke Maurer zu Gast und wir sprechen über ihre Geschichte, wir sprechen über das nordische Modell, was es denn überhaupt ist, da gibt es ja viele Missverständnisse. Und dann sprechen wir auch noch über Katzen, wir sind beide Cat Ladies und hatten uns da auch einiges zu sagen. Ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge. Ja, hallo liebe Ruschke, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich beginne ja meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du, um meinen GästInnen, meistens sind es GästInnen, die Möglichkeit geben, sich mal so ein bisschen vorzustellen.
Hallo Bea, ich freue mich total hier zu sein und ich liebe diesen Dialekt. Ich sag jetzt auch nichts über Falco, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Wienerinnen und Wiener dann darauf immer nicht so reagieren, wie ich dachte.
Warum?
Naja, ich dachte immer, das wäre ein Kompliment, wenn ich dann sage, oh, ich muss dann immer an Falco denken. Dann sind sie eben so, wie der Falco, der hat ganz anders gesprochen, niemand spricht hier so.
Aber das stimmt, aber ich mag ihn trotzdem.
Obwohl er ganz schlimm war. Er war ganz schlimm, weißt du das, dass er Frauen geschlagen hat und er war ja auch Freier und alles. Ich finde ihn auch ganz schlimm, also gut, dass er tot ist.
Aber das wusste ich alles nicht.
Jetzt, wo er tot ist, können wir seine Musik ja wieder hören.
Ja, das wusste ich alles nicht tatsächlich.
Nee, er war Freier und hat mehrfach auch seine Freundinnen verdroschen. Und ich Schwein, also eigentlich war er ja auch nicht angenehm, also nicht sehr... kam nicht sehr sympathisch rüber eigentlich
immer. Okay, und das ist so Common Knowledge oder so, das kann man auch nachlesen?
Ja, klar, also eine seiner Freundinnen hat er ja zum Beispiel auch im Puff kennengelernt.
Ah, Wahnsinn, okay, ja.
Mhm. Da war er öfter und dann hat er die irgendwann mit nach Hause gebracht. Das war so ein bisschen so schon zum Ende seiner Karriere.
Mhm. Und so, dass er Frauen geschlagen hat, das ist auch bekannt, weil ich habe das noch nie gehört.
Ja, also ich habe 2 Falco-Biografien gelesen und in beiden stand das drin.
Ah, verstehe.
Also das ist immer in Hotels passiert und das Hotelpersonal wurde danach auch befragt dazu.
Mhm.
Und einmal kam, glaube ich, sogar die Polizei. Ja, also
wow. Das ist
komische Behauptung, das ist einfach so.
Ja, ja. Na, ich habe es tatsächlich noch nie gehört, ja. Okay, aber wir sind ja nicht hier, um jetzt über Falco zu sprechen.
Oh ja.
Ich habe dich eigentlich gefragt, wer du bist und was du machst.
Ich bin eine Frau, die Falco hört, obwohl sie weiß, dass es ein scheiß Mensch war. Also mein Name ist Ruschke. Ich bin Aktivistin für die Rechte von Frauen und Mädchen und für die Abschaffung der Prostitution. Ich habe ein abgeschlossenes Studium. Ich schreibe gerade Doktorarbeit, ich bin Katzenmama und ich schreibe Bücher.
Mhm. Und ich würde dich sehr gerne fragen, wozu du Doktorarbeit schreibst, aber das verrätst du nicht, oder?
Das stimmt, ja, weil das ist so ein Thema, dass wenn man das googelt, hat man sofort meinen Namen und dann das Institut, wo ich bin und die Nummer von meinem Büro und ich habe überhaupt keinen Bock, dass da irgendwie.
Nee, das verstehe ich gut,
den ich nicht klopfen hören will.
Ja, ja, du hast wahrscheinlich eh schon im Internet oft genug Leute klopfen, die du nicht klopfen hören willst.
Ja, also klopft eigentlich ständig jemand da, das zu ignorieren.
Ja, das ist gut. Du hast schon jetzt gesagt, du bist Aktivistin quasi gegen Prostitution, beziehungsweise für Frauen in der Prostitution, Frauen, die aussteigen wollen, Frauen, die ausgestiegen sind. Das ist jetzt vielleicht etwas, was Menschen überrascht, wenn sie das hören, ja, weil wir haben ja auf Social Media vor allem immer so diese liberal-feministische, neoliberale Erzählung, dass Sexarbeit, und das können wir dann auch nochmal drüber sprechen, was das so dieser Unterschied ist in der Benennung, weil du sagst ja Prostitution und nicht Sexarbeit, aber wir hören immer, dass Sexarbeit total empowernd ist und dass Sexarbeit Arbeit ist wie jede andere Arbeit. Warum ist das deiner Meinung nach nicht so? Warum ist es wichtig, Aktivistin zu sein gegen Prostitution?
Also Prostitution ist ja etwas, was ein Geschlechterverhältnis zementiert, das wir eigentlich abschaffen wollen, ja? Also Männer kaufen Frauen, so. Das gibt natürlich auch Jungs und junge Männer in der Prostitution, aber auch die werden ja von Freiern gekauft, also meistens die Männer sind. Ne? Es gibt ganz wenig Freierinnen, also ein Polizist aus Stockholm in Schweden, wo Freiertum ja verboten ist, er heißt Simon Häggström, der macht seit 10 Jahren dort Jagd auf Freier. Dort ist es ja verboten und die Polizei sucht Freier auf und es gibt Bußgeld, jetzt auch Bewährungsstrafen. Mhm. Und er hat gesagt, er hat in der ganzen Zeit keine einzige Frau festgenommen, die Freier war. So gibt's
Freierin quasi.
Freierin, genau. Ja, ja. Also Prostitution zementiert ein Geschlechterverhältnis, das wir abschaffen wollen. Es ist etwas, das nicht mit unserem Verständnis von Konsens, wie wir es mittlerweile haben, einhergehen kann. Mhm. Nämlich, dass alle am Sex Beteiligten diesen Sex ausdrücklich wünschen. Mhm. Bei der Prostitution ist es ja so, dass die Frau den Sex eigentlich nicht will, sondern das Geld braucht. Mhm. Und ein Konsens nicht herstellbar ist, allein schon aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage. Ne? Der Freier hat das Geld, die prostituierte Frau braucht das Geld. Ist eigentlich eine Situation, wo man keinen Konsens herstellen kann. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, wir haben ein ganz großes Problem auf dem Wohnungsmarkt. Mhm. Wir haben ganz wenig Wohnungen. Und es kommt immer wieder vor, dass Vermieter ihren Mieterinnen oder Frauen, die eine Wohnung suchen, eben sagen, du kannst die Wohnung hier kriegen, wenn du mit mir Sex hast. Ach. Ja? Und immer, wenn es rauskommt, gibt es einen Prozess und die Zeitungen schreiben, oh Gott, wie kann man nur und wie krass, wie, also ne, das geht gar nicht. Mhm. Und ich sitze dann immer da und denke so, naja, das ist halt wie in der Prostitution. Nur da
ist, findet, ja, es ist ja Prostitution dann auch, ja. Ja.
So, nur da findet ihr es dann gut. Also warum soll er denn, wenn Prostitution Arbeit ist, warum soll er dieses Angebot nie machen? Mhm. So, ne? Entweder Prostitution ist Arbeit, dann gilt es halt für alle Frauen.
Ja.
Oder Prostitution ist keine Arbeit. So. Ich glaube, dass wir dieses Verständnis von Konsens nicht brauchen, dass jemand Sex in Kauf nimmt, um Miete zu zahlen oder ein Dach über dem Kopf zu haben oder was zu essen zu haben. Ich möchte, dass alle Beteiligten den Sex ausdrücklich wollen. Mhm. Und dann ist es eben auch so, dass Freiertum, also eine Frau zu kaufen, in Männern problematische Verhaltensweisen hervorruft. Also ich sag das immer so, kein Freier kann ja wissen, ob er eine Freiwillige oder eine Zwangsprostituierte vor sich hat. Es gibt eben keine, man denkt immer, ja, wenn die blaue Flecke hat oder weint oder eingeschüchtert ist, aber das stimmt ja nie. Mhm. Auch Zwangsprostituierte lächeln ihre Freier an, weil sie sonst Dresche kriegen, ja. Mhm. Und davon mal abgesehen, sind Freier und blaue Flecken und so auch völlig egal, das sage ich aus eigener Erfahrung. Mhm. Und ich finde dieses Verhalten von Männern halt krass. Also ich sage immer, ja, wenn dir ein Bekannter erzählen würde, ich hatte letzte Woche Sex mit einer Frau und jetzt fällt mir ein, dass ich eigentlich gar nie weiß, ob die das auch wollte, aber ich fand's gut, so. Nur ob die halt wollte, das weiß ich eigentlich nie. Ist mir aber auch egal. Dann wären alle total entsetzt und würden sagen, ey, wie kannst du nur? Und das ist ja Vergewaltiger, denke. Aber genau das ist das, was Freier mit jedem Gang ins Bordell tun. Sie schlafen mit einer Frau und nachher können sie nie sagen, ob die Frau den Sex wirklich wollte. Und es ist ihnen auch egal. Ihre sexuelle Befriedigung ist ihnen wichtiger als der Konsens. Mhm. Und das ist eine Denke, wie sie Vergewaltiger haben. Freier sind Täter. Und deswegen müssen wir das abschaffen, dass Männer Frauen kaufen können. Mhm.
Dazu möchte ich später dann noch genauer kommen, was es mit dem sogenannten Sexkaufverbot, ist auch irgendwie so ein bisschen ein schwieriger Begriff, finde ich, aber mit dem nordischen Modell so auf sich hat. Aber ich möchte gerne noch mal zu etwas zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, nämlich du hast gesagt, du möchtest nicht, dass jemand Sex in Kauf nehmen muss, um seine Miete zu zahlen oder irgendwie sich was zu essen zu kaufen oder seinen Kindern Essen zu kaufen. Mhm. Jetzt gibt es ganz oft das Gegenargument, naja, aber wir leben halt sozusagen in einem kapitalistischen System, ne? Und dann muss halt jeder irgendwie was machen, womit er Geld verdient, ja? Und die einen putzen halt Klos und die anderen sind halt Uniprofessoren und die dritten müssen dann halt sexuelle Dienstleistungen anbieten. Also es kommt dann halt ganz oft das Gegenargument, na ja, aber wir machen halt alle Erwerbsarbeit nicht freiwillig eigentlich, ne, weil wir würden, wenn wir uns das leisten könnten, halt alle mit du bist auch Katzenmama, mit der Katze in der Sonne sitzen und nicht irgendwie arbeiten gehen, ne, so. Das ist halt dann oft das Gegenargument. Was sagst du da dazu?
Also ich finde das unglaublich zynisch. Ich höre das in der Tat wirklich ganz oft, dass mir Leute dann sagen, ja, aber ich sitze auch nicht freiwillig bei Aldi an der Kasse. Mhm. Und ich finde das wirklich zynisch und menschenverachtend. Also ich sitze nie gern bei Aldi an der Kasse, also es ist okay, wenn andere Frauen gegen ihren Willen gefickt werden. Mhm. Was ist das für eine Logik? Wo ist da die Solidarität? Und dann, also es gibt ja noch einen Unterschied zwischen, also wenn ich nicht gerne zur Arbeit gehe, ist es im schlimmsten Fall Zwangsarbeit. Ne? Wenn mich jemand zur Arbeit zwingt, ist Zwangsarbeit. Wenn mich jemand zur Prostitution, also zum Sex zwingt, ist es keine Zwangsarbeit, es ist Vergewaltigung. So. Das ist der Unterschied, ja. Wenn Sex und Prostitution Arbeit wäre, dann wäre ja eine Vergewaltigung Zwangsarbeit. Mhm. Ist es aber nicht. Und also ich finde es komplett zynisch und ich finde das auch traurig, dass Leute immer wieder dann, also so illusions- und visionslos sind, ne? Und sagen, ja, das gab's schon immer und die Welt ist halt ungerecht. So würden wir über kein anderes Thema reden. So würden wir nicht über Armut reden. So würden wir nicht über Kindesmissbrauch reden und nicht über andere Dinge, die wir auch abschaffen wollen. So sprechen wir immer nur über Prostitution.
Ja, also wie findest du denn insgesamt so die mediale Berichterstattung zum Thema? Also du hast ja 2014 auch einen Text in der Emma geschrieben, ich glaube, der hieß Ich habe die Schnauze voll, habe ich das? Ja, ich habe die Schnauze voll von euch, genau, ich habe mir das aufgeschrieben. Wo es halt eben auch so darum ging, wie in den Medien über das Thema berichtet wird. Und da wollte ich dich fragen, wie du das mittlerweile siehst. Also hast du das Gefühl, dass sich da was getan hat oder bist du immer noch sehr unzufrieden mit der Berichterstattung zum Thema?
Also, das war mein erster Text, ne? Mhm. Und der ist ja klar eingeschlagen wie Bombe. Das war unglaublich. Der war ja schon am nächsten Tag ins Englische, Französische und alles Mögliche, sogar ins Isländische übersetzt. Wow. Ich habe ja überhaupt nie damit gerechnet, dass jemand mir zuhört. Mhm. Und da war die Situation wirklich noch, also ich kann ja nur für Deutschland sprechen, ne? Aus Österreich kriege ich ab und zu mal Artikel zugeschickt, die finde ich hochproblematisch in Sachen Prostitution. In Deutschland ist es mittlerweile so, also früher war das ganz schlimm. Da war immer, also eigentlich nur Sexarbeit und Escort, und aber immer so mit so einer Skandalgeilheit auch so, ne, wie so biedere, spießbürgerliche Leute das gern haben, so, ne, so einerseits so eklig, aber ich gucke dann doch hin, weil so ein bisschen geil ist es auch und Adrenalin und so, ne, anrüchig. Und dann hat sich das so gedreht, dass immerhin auf eine halbwegs ausgewogene Darstellung Wert gelegt worden ist. Also dass dann eben gesagt wird, na, die andere Seite gibt es aber auch. Oder wir fragen da doch mal nach, wenn da diese Bordellbesitzerin sagt, jetzt ist alles schick. Und mittlerweile ist es so, dass die Medien zunehmend auch kritischer berichten. Mhm. Also es hat sich jetzt es sind ja fast schon 10 Jahre, hat es sich eigentlich schon gut gedreht. Wir sind noch lange nie dort, wo wir sein wollen, aber eine Veränderung ist definitiv spürbar.
Ja, es ist spannend, dass du da eine Entwicklung wahrnimmst, weil ich habe mich, wir nehmen das jetzt am 3. Juni auf und gerade der 2. Juni ist ja ein Tag, ich glaube, das ist der internationale Tag, wie wird er genannt? Der internationale Tag der Hurenrechte oder so ist das die Bezeichnung, oder? Mhm. Und da habe ich halt wirklich eine Reihe von Posts auf Social Media, von renommierten Medien gesehen, aber auch eben die Artikel selber, ne, von diesen Medien aus Österreich, die mich wirklich schaudern haben lassen. Es gibt halt so ein paar Sachen, die immer wiederholt werden. Also das eine ist halt immer so diese Erzählung von der selbstbestimmten Sexarbeiterin. So. Also es gibt dann halt immer so ein paar Sexarbeiterinnen, die dann auch zu Wort kommen und dann halt drüber erzählen. So. Und dann gibt's halt ein paar so Phrasen, die immer wieder verwendet werden, eben das Wort Sexarbeit, das du ja nicht verwendest, aber auch so Sachen wie das älteste Gewerbe der Welt, das wird halt immer wieder wiederholt. Also ich habe irgendwie gar nicht den Eindruck, dass sich da so viel getan hat, aber es macht mir so ein bisschen Mut, dass du sagst, es hat sich verändert.
Doch, also vor 9 Jahren waren auf jeden Fall noch mehr glorifizierende Artikel in den Medien. Und jetzt ist öfter mal kritisch. Ja. Mhm. Diejenigen, die kritisch berichten, kriegen auch Dresche. Mhm. Aber das sind wir ja mittlerweile alle gewohnt, Drescher ja. zu kriegen. Und
in der Tat, ja.
Das ist also so, dass ich denke, das ist eine Entwicklung kritisch gegenüber Prostitution zu sein, die sich auch nicht mehr aufhalten lassen wird. Also ja. ich sehe so, dass immer mehr wird. Ja.
Ja, das sehe ich auch. Also nicht medial, witzigerweise, aber ich sehe es sonst so auf sozialen Medien zumindest, also bei, ja. bei jungen Frauen auch und so. Aber ich habe jetzt so, also ich frage dich jetzt mal ganz konkret, warum sagst du denn Prostitution und nicht Sexarbeit?
Also Prostitution erscheint mir als der neutralere Begriff. Sexarbeit ist ja, eigentlich ist das ja Propagandasprache. Also wenn man dieses Wort benutzt, ist ja eine bestimmte Ideologie dahinter. Und dann finde ich es halt auch, also es ist so traurig, dass vor allem viele Frauen sich eben entsolidarisieren von Frauen und Mädchen aus der Prostitution, indem sie eben aus sicherer Entfernung, nämlich in ihrem bürgerlichen, soliden Leben, sagen, ja, ich habe damit nichts zu tun, aber ich finde es schon in Ordnung, so, ja. Mhm. Und dann vielleicht noch sowas sagen wie, ja, dann gibt es weniger Vergewaltigungen und ich bin sicherer. Obwohl wir längst alle wissen, dass so überall, wo Prostitution stattfindet, es zu mehr Vergewaltigungen kommt gegenüber Prostituierten und Frauen, die nicht in der Prostitution sind. Das finde ich immer so traurig, wie sich da also entsolidarisiert wird. Diese Frauen vergessen, dass wenn wir sagen, dass Sex Arbeit ist, dass das auf jeden Sex zutreffen wird. Das wird unser Bild von Sex verändern. Mhm. Es geht nicht, also Prostitution existiert nicht in der dunklen Schmuddelecke in der Gesellschaft und hat keine Auswirkungen darauf, sondern entweder Sex ist Arbeit, oder Sex ist keine Arbeit. Wenn Sex Arbeit ist, da dürfen sich Frauen auch nicht mehr drüber beschweren, wenn sie auf der Straße gefragt werden, ob sie irgendjemanden einblasen wollen. Das ist dann halt ein Jobangebot. Wenn Sex Arbeit ist, dann müsste das Arbeitsamt jede Frau, und jede Frau ist ja qualifiziert für Sexarbeit. Mhm. Also du brauchst ja keine Berufsausbildung. Jede Frau ist qualifiziert für Sexarbeit. Müsste das Arbeitsamt ja Frauen, die in andere Berufe nicht mehr vermittelt werden können, in die Sexarbeit vermitteln dürfen. Es ist ja ein Job, es ist ja Arbeit. Frauen, die eben nicht in der Prostitution sind und sagen, ja, es ist Sexarbeit, vergessen eben, dass das auch für sie gelten würde. Ne? Also Frauen in der Prostitution sind keine Außerirdischen, für die andere Regeln gelten. Jede Frau ist potenzielle Prostituierte, wenn wir sagen, Sexarbeit ist Arbeit. Mhm.
Ja, was ich immer so spannend finde, und weil das nämlich auch so eine kognitive Dissonanz ist, die nie reflektiert wird, gerade so in liberal-feministischen Kreisen, wird einerseits sehr, also ist ja die MeToo-Welle auch sehr hoch gegangen, völlig zu Recht, ja. Also ich meine, bin ich auch eine große Verfechterin davon so. Und Gott sei Dank dann irgendwie auch so sexuelle Gewalt zum Beispiel am Arbeitsplatz irgendwie thematisiert und so, und dass sexuelle Belästigung nicht okay ist und das anrüchige Bemerkungen nicht okay ist. Und dann, das fand ich dann immer so interessant, weil wenn Sexarbeit Arbeit ist, dann muss es doch auch okay sein, wenn mein Chef zu mir sagt, na okay, gut, also jetzt bring mir einen Kaffee und dann blas mir einen. Ja?
Genau, ja.
Wenn Blowjobs Jobs sind, wie es immer so gesagt wird, dann sollte das ja, was ist denn das Problem?
Genau. Also das ist etwas eben, was vergessen wird, wenn Leute sagen, Prostitution ist Sexarbeit und total okay. Entweder Sex ist Arbeit oder Sex ist keine Arbeit. Dann wäre ja zum Beispiel Kindesmissbrauch, wäre ja dann Kinderarbeit. So, und jede Vergewaltigung wäre ja dann nur Zwangsarbeit. Weil du halt an dem Tag eigentlich nie arbeiten, also Sex haben wolltest und bezahlt wurdest du auch nie. So, also das würde unsere Definition von jedem Sex verändern. Prostitution geht alle an, und wie wir als Gesellschaft mit Prostitution umgehen, geht auch alle Frauen an. Man kann sich nie zurücklehnen und sagen, oh, also für mich persönlich wäre es jetzt nichts so. Ich verstehe auch nie, wie die Frauen das aushalten. Wahrscheinlich ist mit denen irgendwas anders. Irgendwie können die das. Und das ist schon okay, geht mich ja nichts an. Mhm. Es geht schon deswegen Frauen, die nicht in der Prostitution sind, auch was an, weil es ja Freier sind ja keine Außerirdischen, die einfach mal aus dem UFO steigen, hier ins Bordell gehen und dann wieder abhauen, sondern das sind ja die Väter, Brüder, Kollegen, Chefs der Frauen, die nicht in der Prostitution sind. So. Mhm. Und die tragen das ja auch mit heim. Also ich meine, Möchtest du wissentlich mit einem Mann ins Bett gehen, von dem du weißt, dass der sich schon seit 5 Jahren auf dem Straßenstrich jeden Mittwochabend eine minderjährige Rumänin kauft und die ohne Kondom zum Analsex zwingt? Würdest du freiwillig mit dem ins Bett gehen, wenn du sowas wüsstest?
Selbstverständlich nicht.
Ja, du würdest schlimme Dinge ahnen, wie er auch mit dir umgeht, ne?
Weil ja, naja, nicht nur, jetzt, das geht es gar nicht um mich so sehr, weißt du, so gar nicht, weil ich schlimme Dinge für mich ahnen würde, aber weil es für mich der größte Abtörner der Welt wäre, wenn ich wüsste, dass er das tun würde, so mit einer anderen Frau, weißt du? Also ja, das ja, alleine
aber,
reicht schon,
ja. Aber du würdest auch dich nicht sicher fühlen mit so einem Mann, ne?
Selbstverständlich nicht,
ja. Ne? Und ja. Das ist eben was viele Frauen, die nicht in der Prostitution sind, vergessen. Diese sexuell problematischen Verhaltensweisen, die Männer im Bordell lernen, indem sie vermittelt bekommen, ich muss mich nicht drum kümmern, ob die Frau, mit der ich schlafe, das wirklich will. Es ist egal. Wichtig ist nur mein Orgasmus, ja? Ob die Frau
weil ich das zahle will, ja dafür, ja.
Genau. Diese Denke nehmen sie ja auch mit nach Hause. Beim nächsten Mal ist es dann eben egal, ob die Ehefrau wirklich will oder nie. Weil, hey, immerhin habe ich dir ein Haus gebaut, ne? Und ein Auto hingestellt.
Wie viele Männer sind denn Freier?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Statistiken dazu. Also wir haben Statistiken, die sagen, jeder dritte Mann war schon mal im Bordell. Jeder vierte oder jeder vierte geht regelmäßig oder jeder zehnte geht regelmäßig. Wir wissen es nie so genau. Aber es sind auf jeden Fall viele. Und das Bundesamt für Statistik hat mal berechnet, dass in Deutschland jeden Tag 1,2 Millionen Männer ins Bordell gehen.
Das heißt, die Chance oder das Risiko, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte, dass die Frauen, die jetzt zuhören, die heterosexuell sind, irgendwie einen Boyfriend haben oder einen Mann oder einen Partner, der ins Bordell geht, ist sehr, sehr groß.
Absolut. Und also ihre Chefs und Brüder und so weiter, auf die trifft das genauso zu. Also jede Frau kennt einen Freier, mindestens einen, ob sie das weiß oder nicht.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du auch aus persönlicher Erfahrung sprichst, nicht nur als Expertin zum Thema, sondern auch als Erfahrungsexpertin, ne? Und da wollte ich dich fragen, wie du zu dem Thema gekommen bist, zum Thema Prostitution.
Du hast eigene Anschauungen.
Ich habe eigene Anschauungen?
Nein, durch eigene Anschauung, durch eigenes Erleben.
Ach so, also, ich habe es anders verstanden. Also, okay, ja, so, okay, ja.
Ja, so sagen wir, genau.
Okay.
Also bei mir war das so, dass ich, also bei mir kamen die drei Dinge zusammen, die bei den meisten Frauen in der Prostitution zusammenkommen. Das erste war, dass sie vorher schwere Gewalt erlebt haben. Das war auch bei mir so. Also ich bin zu Hause als Kind sehr schwer misshandelt und auch missbraucht worden. Also es waren wirklich unfassbare Zustände. Kinder und meine Mutter sind fast totgeschlagen worden. Meine Mutter wurde immer wieder vergewaltigt. Und wir mussten zuhören. Wir Mädchen sind missbraucht worden. Und zwar, also echt, es ging bis hin zu Folter. Also
Wahnsinn.
Als ich so die ersten Berichte damals aus Guantanamo gelesen habe, kamen mir einige Sachen bekannt vor. Stichwort Waterboarding und so, ne?
Wahnsinn, okay.
Und mit 17 bin ich dann von zu Hause weggelaufen und war eine Zeit lang in so einem Schutzhaus. Aber das ging halt nie lange genug. Und danach bin ich durchs soziale Netz gefallen, so, ne? Weil alle mit meinem Fall überfordert waren. Also es war halt nie vorgesehen, dass jemand von zu Hause abhaut und die Eltern wirklich gar nicht mehr auch, also Kontaktabbruch, so komplett.
Sondern was war vorgesehen?
Na, so Fälle sind im deutschen Sozialsystem halt nie vorgesehen. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen, dass Jugendliche, die dann aus solchen Schutzhäusern rauskommen, hochtraumatisiert sind, kein Geld haben, keine Lebenserfahrung haben und von ihren Eltern noch nicht mal eine Unterschrift und einen BAföG-Antrag kriegen oder so. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt, dass das geht, aber wir haben ja in Deutschland sowieso auch ein Problem mit obdachlosen Jugendlichen.
Ja.
Da haben wir viele. Geht also nie nur mir so. Und die meisten werden halt obdachlos, entweder weil sie nie in diese Schutzsachen reinkommen oder weil die Zeit abgelaufen ist und sie dort rausfallen und es keine Nachricht gibt.
Wahnsinn, okay.
Das war bei mir halt auch so. Und dann kam eben diese schwere ökonomische Notlage dazu. Also von Ämtern wurde mir die Hilfe verweigert. Das ist bei uns in Deutschland so das Problem, dass man als junge Heranwachsende immer noch die Unterschrift von den Eltern braucht und auch die Gehälter der Eltern nachweisen muss. Und das konnte ich ja nie, da meine Eltern das alles verweigert haben. Ich hatte nicht mal eine Geburtsurkunde. Und dann war ich ein Dreivierteljahr in der Psychiatrie und dann habe ich meinen ersten Zuhälter kennengelernt. Der war Polizist. Genau, und das sind so die drei Dinge, wie Frauen und Mädchen überhaupt in die Prostitution kommen. Das habe ich über die Jahre gesehen, es ist immer dasselbe. Also schwere sexuelle Gewalt, Vorerfahrung, ökonomische Notlage und meistens dann eben diese dritte Person, die beim Einstieg hilft, also Zuhälter. So.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, der erste Zuhälter war Polizist. Das erklärt ja schon mal gleich am Anfang, warum es dann schwer ist, aus so einer Situation rauszukommen, ne? Weil man kann ja nicht dann irgendwie zur Polizei gehen.
Ja.
So. Ja. Wie war das denn so am Anfang? Also wie bist du da an den geraten oder wie ist das passiert?
Also das war so, dass ich dieses Bewusstsein habe ich erst bekommen, als ich das Buch geschrieben habe. Dass, ich hätte vorher gesagt, mein Einstieg war freiwillig. Es war irgendwie verrückt, dass man das so, erst als ich nochmal in meinen Tagebüchern gelesen habe, um das Buch zu schreiben, habe ich gesehen, krass, also ich war obdachlos, ich war unterernährt, ich war in der Psychiatrie, ich hatte aufgeschnittene Arme, ich war hochtraumatisiert und das hat man im Alltag auch gemerkt.
Ja.
Der hat das einfach komplett ausgenutzt, so, ne? Also ich habe später mal mit einem Polizisten geredet, der auf unserer Seite ist, und der hat mir dann auch gesagt, dass der Straftatbestand des Menschenhandels hier auch erfüllt worden ist von ihm. Aber es war jedenfalls so, dass der eine Annonce geschaltet hat, dass er jemanden für Pornodreh sucht, und ich war so, ich hatte monatelang, also fast ein Jahr, mir die Hacken abgerannt bei Ämtern. Also ich war auch eingeschrieben an der Universität. Ich wollte studieren. Ich habe den BAföG-Antrag nie durchgekriegt. Ich habe aber auch keine Sozialhilfe durchgekriegt. Ich habe gar nichts durchgekriegt. Das war einfach die totale Hölle, auch mit Wohnungen und Bürger und niemand erwachsen ist da. Und es war einfach nur ganz schlimm. Und niemand konnte mir richtig helfen, weil die sich alle das nie vorstellen konnten, dass Eltern wirklich so gar nie mehr reagieren. So, ne? Und das, man verklagt ja dann auch nie seine Eltern. Also,
klar.
Wie willst du das auch machen? Ich hatte kein Geld. Ich konnte das mir auch gar nie leisten, irgendwie noch 3-4 Monate zu warten, bis da jetzt irgendwo ein Gericht eine Entscheidung hat. Ich brauchte sofort Geld. Und dann habe ich auf seine Annonce reagiert. Wir haben uns getroffen und dann hat sich das so rauskristallisiert, dass er eben wollte das sozusagen eigentlich Pornos drehen. Ich habe gesagt, ich möchte keine Pornos drehen. Mhm. Ich war dafür zu unsicher und fand den Gedanken auch ganz gruselig, dass es nie wieder weggeht. Also diese Demütigung, die du hast, wenn du mit jemandem schläfst, mit dem du eigentlich nie schlafen willst. In der Prostitution ist es halt so, dass nur 2 Leute das sehen, nämlich du und der Freier in dem Zimmer. Und nee, dass es für immer im Internet ist und jeder sich darauf noch innen runterholen kann. Das verstärkt halt diese Demütigung, ne? Wenn das als Porno im Netz landet.
Ja, klar.
Ja, und dann hat er mir halt gezeigt, wie man anschaffen geht. Genau. Also wie schreibt man die Annonce, wie geht man ans Telefon, wie begrüßt man den Freier, was passiert da überhaupt in der Prostitution? Genau, und hat dafür dann die Hälfte davon von dem Geld bekommen. Genau.
Ist das normal, dass dann der Zuhälter die Hälfte kriegt? Oder ja. Wie ist das normal, ist geregelt?
Mhm. Ja, ja, also mindestens die Hälfte. Und meistens ist es dann noch mehr. Also ich habe die Hälfte abgegeben, aber ich habe ja dann auch bei ihm gewohnt und habe dann zusätzlich noch die Hälfte der Miete gezahlt. Also so läuft das dann. Und bei uns in Deutschland ist es ja auch so, also dass Zuhälterei auch nur dann strafbar ist, wenn mehr als 50% weggenommen wird von der Frau. Mhm. Also vorher ist es hier legal.
Wahnsinn. Ja. Und der war wahrscheinlich Zuhälter von mehreren Frauen, ne?
Nee, also in der Zeit, in der ich da war, war nur ich da.
Okay, verstehe. Und ja, wie waren dann also so deine Erfahrungen mit Prostitution? Also wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, das ist für dich Gewalt und du musst da aussteigen?
Das ganz schlimm ist, was da passiert, das war mir eigentlich schon relativ bald klar. Mhm. Also ich habe mich noch in der Zeit, als ich bei ihm war, habe ich gemerkt, wie ich komplett kaputt gehe, so, ne? Mhm. Also weil man wird ja auch so komplett isoliert von den Zuhältern dann. Und diese Gleichgültigkeit der Freier den Frauen in der Prostitution als Mensch gegenüber, die ist halt krass. Also dieses ständige Entmenschlichtwerden, dieses entwertet werden, objektifiziert werden, das war heftig. Mhm. Irgendwann fühlt man sich halt nie mehr ganz wie ein Mensch. Und ich wusste, also ich habe das schon gemerkt, dass mir das nie gut tut. Ja. Aber ich konnte halt ganz lange nie aussteigen. Mhm. Also zuerst war es halt so, dass als ich von ihm weggegangen bin, ich in das nächste Wohnungsbordell gekommen bin. Da war dann eine Frau und von dem Wohnungsbordell dann in noch ein Wohnungsbordell. Da war dann ein Zuhälter, der aus der organisierten Kriminalität kam. Und dann ja, habe ich die Jahre danach noch Haus- und Hotelbesuche gemacht und Escort.
Mhm. Was heißt genau Wohnungsbordell?
Ach so, ein Wohnungsbordell ist einfach eine ganz normale Wohnung in einem ganz normalen Mehrfamilienmietshaus, wo du wahrscheinlich auch wohnst. Also du hast da eine Wohnung und du hast Nachbarn, ja, und stell dir jetzt vor, also eine von diesen Nachbarwohnungen ist ein Puff. Da sitzen drei Frauen drin und es klingelt immer wieder Freier dort, gehen dort rein und raus.
So. Okay, verstehe. Okay, und da hast du da auch gewohnt in so einem Bordell?
Nee, das heißt nicht Wohnungsbordell, weil die Frauen dort wohnen. Obwohl Frauen oft in den Bordellen wohnen, das ist ja gewollt so von den Bordellbetreibern,
ja.
Um sie gut zu isolieren. Ne? Dann musst du dich halt immer rechtfertigen, wenn du rausgehst und so. Mhm. Ne? Und es ist gewollt, dass du eigentlich die ganze Zeit im Bordell bleibst. Mhm. Sondern es heißt Wohnungsbordell, weil es in einer ganz normalen Wohnung.
Okay, verstehe. Dann habe ich das kurz falsch verstanden. Ja, ja. Hast du dann... Du hast ja vorhin gesagt, du hast in deiner Kindheit schon sehr schwere Gewalt auch erfahren, sehr schweren Missbrauch erfahren. Und es ist ja, also das ist vielleicht vielen auch nicht klar, die zu, oder vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber dass gerade Kinder, die Missbrauch erfahren, ein wirklich massiv erhöhtes Risiko haben, dann in, wenn sie erwachsen sind oder auch schon früher nochmal traumatisiert werden durch Gewalt. Und zwar einerseits auch als Erwachsene dann sexualisierte Gewalt erleben oder Partnergewalt, ja, und das ist halt so, eigentlich ist das Risiko so erhöht, dass es eine Wahrscheinlichkeit ist, nicht nur ein Risiko.
Ja,
so.
Ja, genau.
Genau. Würdest du da sagen, dass das, ich meine, du hast es eh schon anklingen lassen, aber dass das bei den meisten Frauen in der Prostitution so ist, dass sie schon vortraumatisiert da reinkommen?
Also ja, ja, absolut. Da gibt es ja auch Studien und Statistiken dazu, unter anderem von Melissa Farley. Ich habe die Zahlen gerade nie parat, aber ich glaube, mehr als die Hälfte der Frauen in der Prostitution wurden in ihrer Kindheit schwer misshandelt und viele auch sexuell missbraucht. Also das ist auf jeden Fall so, dass die Statistik besagt, dass Frauen in der Prostitution öfter in der Kindheit misshandelt und missbraucht worden sind als die durchschnittliche weibliche Bevölkerung. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Und das ist ja auch bekannt, ja. Also den 60er, 70er und 80er Jahren hat ja noch eine andere Art von Zuhältern in Deutschland geherrscht, sage ich jetzt mal, ja. Und es war ist auch immer bekannt gewesen, dass die vor Waisenhäusern zum Beispiel rumlungern.
Mhm.
Oder vor Kinderheim und dort die Mädels abfangen. Weil die wissen, die sind vulnerabel, die haben schlechte Erfahrungen gemacht und die haben damit gelernt, dass also die haben so eine Grenzverletzungen auch schon erlebt, dass die gar nicht wissen, dass die das Recht auf Grenzen haben.
Mhm.
So. Die kennen diese Gewalt schon, sie sind es gewohnt und sie können auch gut dissoziieren. Mit denen kann man viel machen. Ja, also ich habe nur eine Frau kennengelernt in der Prostitution an Kolleginnen, die vorher nicht dissoziieren konnte. Und das hat weil sie keine Gewaltvorerfahrung hatte. Und es hat 2 Wochen gedauert in der Prostitution, bis sie es gelernt hat. So, ne? Also das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die man in der Prostitution auch braucht, die Seele vom Körper zu trennen, um das nie mehr mitzubekommen, was da mit einem gemacht wird und dass es wehtut und dass es eklig ist und dass man es nie will und diese Abscheu, die man ja auch nicht zeigen darf, so, ne? Also das haben Frauen und Mädchen, die missbraucht worden sind oder manche, die ich kennengelernt habe, wurden ja auch nicht als Kind missbraucht, sondern wurden vorher, haben Vergewaltigungserfahrungen im Erwachsenenalter gemacht, aber dissoziieren konnten die alle, bis auf diese eine, ne?
Wir haben ja das vor kurzem jetzt auch gesehen in Deutschland und auch teilweise in Österreich, aber vor allem in Deutschland, dass die Frauen, die aus der Ukraine gekommen sind, als Flüchtlinge oder als geflüchtete Frauen, dann dort quasi abgegriffen wurden, ne, von Zuhältern auch und so. Ja, also da, das war ja auch, ich glaube, da sind auch sehr viele Menschen darauf aufmerksam geworden, wie dieses Business unter Anführungszeichen läuft, ne? Dass nämlich konkret auch vulnerable Frauen, wie soll ich sagen, aufgegabelt werden, ja, und ja. Um sie dann zu prostituieren. Du hast jetzt gesprochen von Dissoziation fast schon als eine Fähigkeit, die du hast, als ist das was du gezielt dann auch gemacht hast während der Prostitution?
Also ich konnte das vorher schon. Ja. Es war mir nur nie bewusst, ja, dass ich das mache und dass es teilweise auch sogar automatisch geht. Mhm. Ich habe das als Kind gelernt, mhm. Wenn so ganz schwere Gewaltsituationen bei uns zu Hause waren, ist es die Dissoziation manchmal so weit gegangen, dass ich ohnmächtig geworden bin oder dass ich Blackouts hatte.
Ja.
Dass ich zum Beispiel, wenn mein Stiefvater auf meine Mutter losgegangen ist, dass ich dazwischen gegangen bin und die Tresche abbekommen habe, aber ab dem Moment, wo ich loslaufe, um dazwischen zu gehen, nichts mehr weiß.
Ja.
Also das hatte ich ganz oft, Blackouts. Mhm. Und wenn mein Stiefvater mir zu nahe gekommen ist, dann habe ich das als Kind schon gelernt. Meine Technik war immer so ganz flach zu atmen, ganz wenig, immer weniger, sodass du gerade noch so nie erstickst. Und irgendwann rutschst du aus deinem Körper raus und stehst wie neben dir. Und das habe ich in der Prostitution dann auch gemacht. Außerdem hat mir geholfen, dass in vielen Bordellzimmern hängen Spiegel, weil die Freier wollen ja ihr Männlichkeitsbild bestätigt sehen und wollen sehen, dass sie geile Ficker sind. Und dann gucken sie sich gerne im Spiegel an, was sie für Hengste sind. Mhm. Und ich habe den Spiegel genutzt, um zu kontrollieren, ob ich in Pose bin. Also was ist mit meiner Mimik? Sieht man meine Mimik gerade an, dass ich angeekelt bin oder gelangweilt oder dass ich Schmerzen habe? Dann musste ich es kontrollieren, ja, dann musste ich anders gucken. So. Und ich habe mir immer vorgestellt, auf mich wäre eine Kamera gerichtet und es wäre alles nur ein Film. Mhm. Also wir drehen hier nur einen Film, das ist nicht real. Das ist alles gestellt und ich bin nur Schauspielerin. So. Und mit Hilfe dieser Mittel kann man sich gut distanzieren von dem Geschehen. Also das ist ja was Frauen in der Prostitution sowieso machen. Du gehst ins Bordell und dann hast du einen anderen Namen. Du bist eine ganz andere Person, du hast eine ganz andere Rolle. Du trägst Klamotten, die du in anderen Situationen nicht tragen würdest. Du sagst Sachen, die du von dir so gar nicht kennst. Das ist eine ganz andere Rolle, ganz andere Person, die du schlüpfst. Also ich hieß immer Svenja oder Charlotte. Und sobald ich im Bordell war oder bei einem Freier, bin ich in diese Rolle reingeschlüpft und habe das restliche Ich ganz tief in mir vergraben, sodass es halbwegs geschützt war.
Mhm. Mhm. Hast du dann jetzt abgesehen von der Prostitution an und für sich durch diese Freier auch Gewalt erfahren?
Ja, also kenne ja auch gar keine Frau, die das nicht erfahren hat. Also man tut ja immer so, als wäre Prostitution, also ja, sowas, wo man etwas aushandelt und nur das wird dann durchgeführt, mhm. ja. Mhm.
Aber und was man auch ganz oft hört, ist halt, die kommen ja nur und wollen reden oder so.
Ja, das ja nein, oft. Ach Quatsch, ich hatte einen einzigen Freier, der nur reden wollte. Mhm. Genau. Es gibt viele brutale Freier. Das hängt doch damit zusammen, dass Freiertum in Deutschland nie geächtet ist. Also die kommen halt schon mit dieser Anspruchshaltung und mit diesem, der Kunde ist König, mit dieser Einstellung kommen die schon ins Bordell so, ne? Und die sagen halt, ja, das war jetzt ausgemacht. So. Und wenn du dabei heulst, dann stört mich das, weil dann kann ich meine Erektion nie halten. So. Also flennen jetzt nie, ich habe dafür bezahlt. So. Oder sie versuchen halt auch konsequent mehr rauszuschlagen für sich. Ja, also wenn man zum Beispiel vorher ausgemacht hatte, nee, Gott, ich weiß gar nicht, was ich in deinem Podcast jetzt für schlimme Worte sagen.
Du darfst alles sagen.
Okay. Also wenn man zum Beispiel ausgemacht war, irgendwie, ich will jetzt keinen Finger im Po oder ich will nie, dass du mir ins Gesicht spritzt oder so, ne? Mhm. dann versuchen die halt, wie jeder normale Kunde, so viel wie möglich für sich rauszuholen. Und das bedeutet, dass man mit einem Mann im Bett ist, der permanent versucht, weitere Grenzen zu übertreten. In der Hoffnung, vielleicht toleriert sie es ja doch. Und das macht die ganze Sache natürlich extrem unangenehm. Mhm. Aber ich habe auch Freier gehabt, die mir richtig, richtig schlimm wehgetan haben oder richtig krasse Sachen mit mir gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist was, was Leute auch vergessen, ja. Selbst wenn, also ich mag diesen Gummibegriff freiwillige Prostitution immer nicht und dieses ganze Sexarbeitsding, aber gehen wir mal davon aus, es gäbe sowas. Auch diese Frauen erleben ja brutale Freier. Auch diese Frauen sind ja nicht davor gefeit, zum Beispiel in der Prostitution ermordet zu werden. Also seit 2000 haben wir, ich glaube, 110 oder 120 tote Frauen in der Prostitution in Deutschland ermordet von ihren Freiern und selten auch von ihren Zuhältern. Und diese außer Rand und Band geratenen Freier, also die teilweise die Frauen umbringen, weil sie nicht damit einverstanden sind, wie die Frau geblasen hat oder dass die Frau keinen Analsex wollte, ja, da bringen die Frauen einfach um. Diese Freier, die fragen die Frau ja nie vorher, du bist du selbstbestimmte Sexarbeiterin oder Zwangsprostituierte? Sondern diese Gewalt, die da ausgelebt wird von den Freiern, die trifft alle Frauen in der Prostitution, egal warum sie eingestiegen sind und egal, ob sie sich selbstbestimmt fühlen oder zwangsprostituiert.
Mhm. Gibt es selbstbestimmte Sexarbeit, deiner Meinung nach?
Oder nee, meiner Meinung nach natürlich nicht. Also weil es erstens keine Sexarbeit gibt, weil Sex keine Arbeit ist und zweitens selbstbestimmt, was ist denn selbstbestimmt? Also wir leben in einem kapitalistischen System und wenn ich mir Prostitution angucke, dann ist es ja Sex unter verökonomisierenden Bedingungen. Mhm. Ja, das ist etwas, was nicht mehr selbstbestimmt sein kann, da es ja dann den Bestimmungen des Marktes unterliegt und damit nie mehr selbstbestimmt ist. Also ich meine, es ist doch ein Unterschied, ob ich einfach so Sex habe oder entscheide, ja, ich nehme heute mal jemanden aus der Kneipe mit. Oder ob ich mir vorrechnen muss, ja, ich brauche diese Woche aber schon 10 Freier, sonst kann ich die Miete nie zahlen und habe nichts zu essen. Also daran ist doch nicht selbstbestimmt, wenn man Sex verkapitalisiert, ist er doch nicht mehr frei und selbstbestimmt. So sollte er aber sein.
Mhm. Mhm. Wie ist denn die rechtliche Situation in Deutschland? Die ist ja ein bisschen anders als hier. In Deutschland ist es ja komplett legalisiert, ne?
Ja, mhm.
Und auch Zuhälterei, wie du gesagt hast vorhin.
Ja, bis zu einer bestimmten Grenze, ne? Genau. Mhm. Mhm.
Und du trittst dir für das nordische Modell ein stattdessen. Was ist denn das?
Also das nordische Modell ist ein Maßnahmenpaket, das aus mehreren Säulen besteht. Und ich erläutere sie mal kurz. Ne?
Das ja, erste bitte gerne, ist, ja.
Dass, das Zentrale ist, dass Freiertum verboten wird. Also es ist verboten, einen anderen Menschen für Sex zu kaufen. Allein schon den anderen Menschen darauf anzusprechen und Geld zu bieten, ist strafbar. Schweden hat es jetzt sogar so weit hochgedreht, dass sie Bewährungsstrafen verhängen und nicht mehr nur Bußgelder. Das zweite ist, dass Frauen in der Prostitution entkriminalisiert werden. Also diese ganzen Sonderregeln, die wir in Deutschland haben und die ihr auch in Österreich habt, dieses Anmeldepflicht, Sperrbezirke beachten. Ich glaube, in Österreich habt ihr sogar noch diese vorgeschriebenen Gesundheitschecks.
Genau, ne?
Ja, diesen Boxcheck. Was super unfair ist, ja, weil die Frauen wollen ja nicht ohne Kondom Sex haben, sondern es sind ja die Freier, die sie dazu drängen. Eigentlich müssten ja Freier verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen zu absolvieren haben. Also all das fällt weg für die Frauen. Es ist ausgesprochen legal, sich zu prostituieren, weil der Staat dann eben sagt, das ist dein Körper, mit dem kannst du machen, was du willst. Was wir nur verbieten wollen, ist, dass jemand anders mit dem Körper anderer macht, was er will. So. Mhm. Aber du hast auch das Recht auf selbstschädigendes Verhalten. So, ne? Mhm. Wir bestrafen also die Frauen in der Prostitution nicht. Es gibt keine Sperrbezirke. Und die Frauen machen sich nicht strafbar. Das heißt auch, sie können jederzeit zur Polizei.
Ah, ja.
Das Dritte ist, dass sie Ausstiegsberatungsstellen bekommen und Ausstiegsprogramme auch. Das Vierte ist, dass die Gesellschaft sich darauf eben einigt, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen ist und sexuelle Misshandlung und dass sie das nicht wollen und eben danach handeln mit dem nordischen Modell. Und das Fünfte ist, dass es Aufklärung in der gesamten Gesellschaft gibt. Also zum Beispiel wird in Schweden in der Schule über Prostitution geredet. So, anders als hier. So, ja, und dort wird eben vermittelt, sowas machen wir nicht. Wir kaufen uns keinen Menschen. Das ist wirklich eklig. Und das wollen wir nicht machen. So, das ist ein widerliches Verhalten. So geht man nie mit anderen Menschen um. Anders als zum Beispiel eben in Amsterdam, ja, wenn du eben ein kleiner Junge bist in den Niederlanden, oder, ja, ne, Frauen stehen halt in Schaufenstern, kann sie kaufen, so. In Schweden ist das eben anders. Und das nordische Modell gibt es seit fast einem Vierteljahrhundert, und zwar in Schweden. Mhm. Dort kommt das auch her und wurde dort eingeführt nach jahrzehntelanger Forschung im Milieu. Also das war ganz revolutionär, weil da zum ersten Mal auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den Frauen gegangen sind und gesagt haben, wir wollen mal mit euch sprechen, wie geht's denn euch, warum bist denn du hier rein, also wie bist du reingerutscht und wie geht's denn dir, was machen die Freier mit dir, was würdest denn du dir wünschen, so, ne? Also es ist explizit mit Betroffenen auch entwickelt worden. Und das nordische Modell wurde eben jetzt über die Jahre in mehreren Ländern eingeführt, also wie gesagt Schweden, Norwegen, Island, Israel, Kanada, Frankreich und so weiter führen es langsam ein, und ich würde es mir natürlich hier auch wünschen.
Ja, deshalb ist es ja eigentlich gar nicht mehr, also es heißt ja nordisches Modell, weil es halt irgendwie in nordischen Ländern den Ursprung genommen hat, aber es ist ja mittlerweile auch in Frankreich und Spanien und so, ne? Also mhm. Es ist ja eigentlich gar nicht mehr nur ein nordisches Modell, sondern es wird in immer mehr Ländern, auch in ganz Europa irgendwie umgesetzt gerade. Du hast ja gerade vorhin gesagt, dass das nordische Modell eine Entkriminalisierung von Prostitution beinhaltet. Mhm. Und das weist schon darauf hin, dass es ganz oft, also es wird ja ganz oft falsch verstanden. Ganz oft glauben Leute, das nordische Modell bedeutet, Prostitution wird verboten. Mhm. Ja?
Ja.
Und es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Es wird entkriminalisiert.
Genau, aber eben nur für die Leute, die in der Prostitution
Richtig, ja.
sind. So.
Ja, ja.
Weil eben der Staat dann sagt, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst. So wie man ja auch ein Recht drauf hat, sich zu Tode zu saufen oder also schädigend mit sich umzugehen, ja. Aber wir wollen eben, dass jemand, der Sex hat, ohne Konsens herzustellen, mhm. nämlich der Freier, ja, dass derjenige bestraft wird, weil es so nie geht. Es entwürdigt den anderen Menschen, ihm Sex, Geld für Sex anzubieten. Genau.
Ja, ich habe das Recht, mich zu Tode zu saufen, aber ich habe nicht das Recht, dich zu zahlen dafür, dass ich dich zwinge, dass du dich zu Tode saufst oder so. Ja, genau.
Ja. Also ich habe mit mir selber kann ich machen, was ich will, mhm. so, aber ich darf nicht Notlagen anderer ausnutzen, um sie sexuell auszubeuten.
Mhm. Ein Argument, das ganz oft kommt und das man auch ganz oft medial liest, ist, dass sich die Situation von Prostituierten dann noch verschlimmert durch das nordische Modell. Was entgegnest du da? Gibt es da Zahlen, Fakten, die dagegen sprechen?
Ja, alles spricht dagegen. Das Erste ist, dass immer davon ausgegangen wird, dass es ein Dunkelfeld geben würde, wo mhm. die ganze schlimme, böse Prostitution stattfindet. Mhm. Weil Leute irgendwie in ihrem Kopf drin haben, dass überall dort, wo es angemeldet ist und reguliert und überwacht und staatliche Kontrolle, dort ist also die schöne Prostitution, die freiwillige. Mhm. Und in dem bösen, bösen Dunkelfeld, mhm. da ist die illegale Prostitution. Und da finden auch nur die Gewalttaten statt. Und das ist also ein absoluter Trugschluss. Bei uns in Deutschland ist es so, dass die meiste Zwangsprostitution und Menschenhandel in legalen Bordellen stattfindet, weil wir eben damit den ganzen Zuhältern und Menschenhändlern die Infrastruktur überhaupt erst zur Verfügung stellen. Die legalen Strichs, auf die sie die Frauen karren können. Ja, also wir bauen denen ja quasi eine Schneise, ja, wir machen es denen hier schön und sie müssen dann nur noch die Frauen ranschaffen. Es existiert ja dann alles. Schön legale, angemeldete Bordelle, so, ne? Also diese Denke, dass es so eine Dichotomie gibt, die böse Prostitution im Untergrund, da wo die schlimmen Sachen passieren, und die positive, staatlich angemeldete, regulierte, das existiert sowieso nicht. Und dann ist es so, ich frage mich immer, wie Leute sich das vorstellen, wenn sie sagen, ja, in Schweden, da rutscht dann die Prostitution in den Untergrund. Das Erste ist, keine der Evaluationen des schwedischen Gesetzes hat es ergeben, dass man Prostitution nicht mehr auffinden würde. Und das liegt einfach daran, dass Prostitution davon lebt, dass sich Freier und prostituierte Frau finden. Mhm. Also stell dir mal vor, es gibt ja auch jetzt noch Prostitution in Schweden, wenn auch sehr viel weniger. als in Deutschland. Das ist ja einer der Effekte, ne? Weniger Freier und weniger Prostitution. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt ein männlicher Freier und du fliegst heute Abend nach Stockholm und du willst dir eine Prostituierte aufs Hotelzimmer bestellen, weil du augenscheinlich lebensmüde bist und eine Bewährungsstrafe haben willst. Aber stellen wir uns mal vor, du würdest das wollen. Hättest du Zeit, dich wochenlang in irgendwelchen dunklen Kaschemmen und Kneipen umzuhören, wo Prostitution stattfindet, im Dunkelfeld? Nee, ganz sicher nie. Sondern du sitzt in deinem Hotelzimmer, du gehst ins Internet und du hast sofort weißt du, wo du anrufen musst, um dir eine Frau zu bestellen. Die Menschenhändler und Zuhälter sind darauf angewiesen, dass du ihre Ware findest. Und ich kann dir mit einem Handy von hier aus sagen, wo in Stockholm noch Prostitution stattfindet. Es gibt dieses Dunkelfeld nicht. Wenn Freier die Frauen finden können, kann es auch jeder andere, auch Polizei, Sozialarbeiter und alle.
Und es ist doch auch so, dass das nordische Modell dazu geführt hat, dass weniger Frauen in der Prostitution ermordet werden, richtig?
Ja, es macht Prostitution sicherer. Also in Deutschland wurden seit 2000 ungefähr 110 Frauen in der Prostitution ermordet. Und in Schweden gab es seit 1999 2 tote Frauen in der Prostitution. Mhm. Eine wurde von ihrem Ex-Mann ermordet und eine von ihrem Drogendealer. Also es waren zwar Frauen in der Prostitution, aber es hatte nicht direkt was mit Prostitution zu tun. Es gab keine Morde durch Zuhälter oder Freier. Und das liegt einfach auch daran, dass Freier im nordischen Modell mit einer anderen Denke, also erstmal, es gibt weniger Freier dadurch, dass es verboten ist, Freier zu sein. Und das erhöht ja schon mal die Sicherheit für Frauen und Mädchen in der Prostitution, ja. Und dann die noch ins Bordell gehen oder Prostitution nutzen, gehen mit einer anderen Anspruchshaltung ran. Also kannst du dir das mal vorstellen, du bist männlicher Freier in Deutschland. Das ist alles total erlaubt. Du gehst in dieses riesengroße Bordell Pascha in Köln. Du darfst das alles, du darfst dort eine Frau für 30 Euro misshandeln. Das ist alles total in Ordnung. Und du bist der Kunde. Du machst dich nicht strafbar, du machst überhaupt nichts falsch. Ja, du gehst eben also mit dieser Anspruchshaltung ran von, ich habe dafür bezahlt und eigentlich verdiene ich auch noch ein bisschen mehr. So, ein bisschen extra Leistung. So, wie kann, das ist ja eh nur eine Nutte, ja? Was soll sie denn der Polizei sagen? So, ich bin hier der Mann, ich bin der Freier, sie wird stigmatisiert. In Schweden ist das anders. In Schweden gehst du als männlicher Freier mit dem Bewusstsein zu einer Prostituierten, dass die nur einen Anruf bei der Polizei machen muss und nur sagen muss, der hat mich angesprochen und mir Geld für Sex geboten. Und die Polizei kommt und der Frau passiert überhaupt rein gar nichts. Und du kriegst Bußgeld, Bewährungsstrafe, deine Familie erfährt davon, dein Arbeitgeber erfährt davon, eventuell verlierst du deinen Job und auf jeden Fall echt krasses soziales Shaming. So. Wirst du irgendetwas mit dieser schwedischen Frau tun, das sie verärgert? Also wirst du beim Blowjob ihren Kopf nehmen und ihn noch weiter runterdrücken? Oder wirst du versuchen, sie anal zu vögeln, obwohl sie das nicht, obwohl sie gesagt hat, sie will das nicht? Wirst du das tun? Nee, das wirst du natürlich nie tun.
Das wird das Machtverhältnis total umgedreht. Das war mir so jetzt auch noch gar nicht bewusst bislang, ja. Ja, das macht natürlich total Sinn. Ich finde es auch immer witzig, wie im deutschsprachigen Raum über das nordische Modell geredet wird, nämlich so, als wäre das irgendwie so eine total irrwitzige Idee, obwohl es halt eben in ganz vielen Ländern schon umgesetzt ist und hoch erfolgreich umgesetzt ist. Und was auch viele nicht wissen, ist, dass es ja auch eine Resolution des EU-Parlaments gibt, auch aus dem Jahr 2014, wo gefordert wird, dass die EU-Staaten insgesamt, also alle EU-Staaten, das nordische Modell einführen. Das ist ja auch, glaube ich, vielen nicht klar. Ja. Warum glaubst du, ist denn in den deutschsprachigen Ländern dieser Diskurs so anders als anderswo?
Weil wir so abgestumpft sind. Also ich habe das auch oft, also vor allem von Männern, ja, wenn ich Veranstaltungen habe, wo ich mit mehreren Leuten bin und da sitzt dann so ein Staatsanwalt oder ein Typ vom Ordnungsamt, die belächeln mich dann immer und sagen, ja, Frau Mau, das ist ja eine ganz schöne Vision, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich dann immer so, es geht hier nicht um Glauben und Emotionen, können wir uns an die Fakten halten. Das nordische Modell funktioniert in Schweden seit fast 25 Jahren. Es gibt Evaluationen zu dem Gesetz, es gibt Studien und Statistiken zu dem Gesetz und auch zu dem zu der Umsetzung des nordischen Modells in anderen Ländern. Ich glaube, dass wir uns das in Deutschland nicht mehr vorstellen können, weil wir so abgestumpft sind. Wir sind das Bordell Europas. Wir haben Mega-Bordelle mit hunderten Frauen drin, die ja teilweise nicht mal Klamotten tragen dürfen. Ja, wo soll das Mitgefühl auch herkommen, wenn besoffene Männerhorden am Wochenende einfach ins Laufhaus gehen können, Nutten gucken? Also wie die da im Laufhaus auf den Hockern vor ihren Zimmern sitzen, in Dessous und sich ankrapschen und bepöbeln lassen müssen von den besoffenen Männern, die nicht mal vorhaben, dort Geld zu lassen. Mhm. Also wo soll das Mitgefühl mit diesen Frauen herkommen, wo wir im riesigen Bordell sitzen? Und ich sehe Deutschland auch so in so einer Sonderrolle. Ja, also um uns drumherum checken alle ein Staat nach dem nächsten. Mhm. Ey, das ist eigentlich nicht progressiv, was wir hier machen. Mhm. Wir wollen nicht so diese Art von Sex wollen wir nicht haben. Mhm. Wir wollen, dass alle Lust auf den Sex haben und wir wollen Gleichstellung. Das wird es damit nicht geben. Nur wir sitzen eben noch in unserem Puff und sind so daran gewöhnt und so abgestumpft, also dass wir gar nie uns das auch nur vorstellen können, dass es anders geht. Also zum Beispiel in Berlin, ja, da haben wir einen ganz schlimmen Strich auf der Kurfürstenstraße. Der ist wirklich unfassbar. Jedes Mal, wenn ich dort bin, habe ich Gänsehaut. Das sind ganz junge Frauen, die auch im Winter fast nichts anhaben, also Hotpants und hohe Stiefel und so weiter. Und die sind ganz jung und teilweise verhandeln die Freier, das sind deutsche Männer, ja, in ihren Mittelklassewagen, teilweise mit Kindersitz hinten drin, und die verhandeln am helllichten Tag, fahren die auf diesen Strich, das ist nie ein Strich irgendwo im Industriegebiet oder so, ne? Das ist mitten in der Stadt, eine ganz normale Straße. Und die Freier verhandeln teilweise nicht mal mit den Frauen selber, sondern mit den Zuhältern, die hinter den Frauen stehen, weil die Frauen nämlich gar kein Deutsch reden.
Wahnsinn.
Und verhandeln über die Frauen. Und dann steigen die Frauen bei denen ein. Und der deutsche Staat, weißt du, was der gemacht hat? Hast du schon mal von den Toiletten auf der Kurfürstenstraße gehört?
Diese Verrichtungsboxen.
Oh,
ne?
Gott. Die haben gesagt, wir müssen was machen für diese Frauen. Wo alle auch wissen, dass die Menschenhandelsopfer sind und Zwangsprostituierte, ne? Und teilweise für 5 Euro es ohne Gummi machen müssen. Mhm. Und was macht der deutsche Staat? Der stellt denen dort Toilettenbär hin. Aus Öko-Birkenholz.
Entschuldigung, dass ich lache, aber
in diesen Toiletten sollen die Frauen nicht nur pinkeln gehen, sondern auch arbeiten.
Ja, es gibt ja auch, also man kann sich im Internet auch Bilder anschauen von diesen sogenannten Verrichtungsboxen, heißen sie, ne?
Ja.
Das ist wirklich, das ist grauenerregend, ja. Es ist wirklich menschenverachtend und schrecklich. Also ich kann das auch gar nicht in Worte fassen. Es tut mir leid, dass ich gerade vorhin gelacht habe, weil es ist einfach so absurd, dass es dann auch noch als Ökoholz ist, ne? Weißt du, so.
Ja, das ist so krass. Das ist so krass mit Zertifikat und alles und so, ne? Aber wir haben so unglaubliche... Wir haben so unglaublich, also diese Abstumpfung, die wir haben, auch in der Politik. Wir hatten eine Grünen-Politikerin, ich weiß nicht mehr, um welche Stadt es da ging. Ging es ja um Dortmund, ich weiß es nicht mehr. Und das war auch so unglaublich. Die hat dann gesagt, ja, das ist ja alles ganz schlimm und so, die Frauen, wir wissen ja, dass es alles Zwangsprostitution und Menschenhandel ist, wir müssen ihnen helfen. Und dann hat halt die Journalistin gefragt, ja, was schlagen Sie vor? Und dann hat die Grünen-Politikerin gesagt, na, erstmal müssen wir die Frauen anmelden. Und dann fände ich es auch gut, wenn die Steuern zahlen.
Ah, ja, super, ja, natürlich.
Wo ich so dachte, ey, das ist so geil. Du willst, dass die auf ihre Zwangsprostitution auch noch Steuern zahlen. Und das ist jetzt dein Lösungsansatz. Also diese Abstumpfung, die wir haben, ist wirklich unfassbar.
Es ist wirklich, ja, also man kann, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll tatsächlich.
Oh, ich habe noch ein Beispiel.
Oh mein Gott, ja.
Ein Beispiel, gerade von heute früh, habe ich heute früh gelesen. Ein Mann hat eine 14-Jährige in Deutschland zwangsprostituiert. Mhm. Und er hat nicht viel Strafe bekommen. Der Richter hat nämlich gesagt, strafmildernd wirkt sich aus, dass sich die 14-Jährige nahezu angeboten habe.
Wow. Eine 14-Jährige.
Ja, Sexarbeit ist Arbeit, Bea.
Sexarbeit ist Arbeit, ja.
Und für 14-Jährige darfst du ja Fanjobs schon machen, gell?
Ja.
Sowas kommt von sowas, ne?
Mhm, ja. Du hast vorhin, als du erzählt hast, die Situation in Deutschland, also als du das geschildert hast, das Wort Laufhaus verwendet und vielleicht wissen gar nicht alle, die zuhören, was ein Laufhaus ist. Magst du das vielleicht nochmal kurz erklären?
Oh ja, also ein Laufhaus ist ein Bordell, das mehrere Etagen hat und jedermann darf in dieses Laufhaus einfach so gehen. Und du gehst da also über die Flure im ersten, zweiten oder dritten Stock und da sind ganz viele Zimmer, aber die Zimmertüren sind geschlossen. Und vor diesen Zimmern sitzen auf Hockern die Frauen, die in dem Zimmer anschaffen. Und sitzen da auf Hockern mit Dessous und so weiter. Und du kannst also als Freier einfach in dieses Laufhaus gehen. Und dann läufst du durch die Flure, suchst dir eine aus, verhandelst mit der und gehst dann mit ihr aufs Zimmer. Aber du kannst natürlich auch Samstag mit deiner besoffenen Freundestruppe dorthin gehen und einfach mal ein bisschen krapschen oder pöbeln.
Ah ja. Und gibt es da nicht auch in so Laufhäusern so Flatrate-Angebote, um das, also diesen zynischen Begriff weiter zu verwenden, der dann, mit dem das oft angeboten wird, wo man dann irgendwie einen bestimmten Betrag zahlt und dann irgendwie mit allen Frauen Sex haben kann oder so? Gibt es das nicht auch?
Also das gab es bis 2017, dann haben wir das Prostituierten-Schutzgesetz bekommen, das den Namen nicht verdient, aber wenigstens diese Praxis endlich verboten hat.
Okay.
Wir hatten ganz katastrophale Bordelle. Also der schlimmste war, glaube ich, in Fellbach bei Stuttgart. Da waren 15- und 16-jährige Rumäninnen teilweise drin. Also das weiß man, weil nach mehreren Jahren endlich mal eine Razzia wegen Menschenhandel gab. Diese Mädchen durften das Bordell nie verlassen. Die haben, das war so, dass man, ich glaube, 110 € bezahlt hat und dann konnte man als Mann dort am Buffet so viel essen, wie man will, Würstchen, Kartoffelsalat und konnte jedes Mädchen in dem Bordell besteigen, ohne Kondom, das war alles ohne Kondom. Und das war so krass, sogar Deutschlands größte Zeitung hat dafür Werbung gemacht. Und ich habe mir das auch angeguckt in den Freierforen. Dann, also bei dieser Eröffnung sind die Männer busweise dort rangefahren und haben sich beschwert, dass ja in den ersten 2-3 Stunden nach der Eröffnung die Mädchen schon teilweise geweint haben, fertig waren und schon Ausschläge hatten, weil sie völlig fertig waren von diesem, also diese Praxis ist wirklich unglaublich.
Ja.
Und es ist gut, dass wir es offiziell wenigstens nicht mehr haben. Ja.
Wie hat diese Erfahrung für dich in der Prostitution und also deine eigene Erfahrung und alles, was du weißt drüber, wie hat das deinen Blick auf Männer verändert eigentlich, so in deinem persönlichen Leben auch? Also ich stelle mir das ja ganz schwierig vor.
Naja, ich würde sagen, das hat mir einen klaren und realistischen Blick gegeben. Also ich werde das ganz oft gefragt, so wie ich es schaffe, Männern wieder zu vertrauen. Und dann sage ich mir, ich vertraue ihnen nicht, ich habe keinen Anlass dazu. Ja,
also, ja.
Ist mir egal, ob jeder dritte deutsche Mann oder jeder zehnte deutsche Mann Freier ist. Und wenn ich mir also diese Gesamtlage auch angucke, ja, jedes vierte Mädchen wird sexuell missbraucht, jede vierte Frau wird einmal in ihrem Leben vergewaltigt. Es gibt so viel häusliche Gewalt in Deutschland. Und dieses Problem habt ihr ja auch, ne, dass jeden Tag eine Frau von ihrem Partner, Ex-Partner getötet wird. Es gibt so viele Stalking-Fälle und so weiter. Es ist mir scheißegal, dass es nie alle Männer sind. Es sind genug, um uns das Leben zur Hölle zu machen. Und die paar, die es nie machen, halten ja sowieso immer schön ihre Schnauze. Ja? Also es ist ja super selten, dass mein Mann sich dafür dagegen ausspricht oder auch nur anerkennt, dass es sowas gibt, Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Das ist mir alles zu luschig, das ist mir alles zu wenig. Ich sehe wenig Anlass, Männern zu vertrauen. Die eine Sache ist natürlich, dass durch die Traumata bei mir was kaputt gegangen ist, aber es wäre ja Gaslighting von mir zu erwarten, dass ich Leuten vertraue, die nicht vertrauenswürdig sind. Und ich sehe diese große Welle nie von Männern, die sich stark machen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das sehe ich nicht. Also ich sehe massenweise Männer, die sich schlimm fehlverhalten. Und einige, die daneben stehen und die Kusche nie aufkriegen. So.
Oder die sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, ja.
Ja, genau so, ne? Ja. Und das ist für mich nicht vertrauenswürdig. Also ich erwarte mehr, ich erwarte da einfach mehr.
Ja, zu Recht.
Ja. Also bei mir ist es halt so, dass ich es einfach realistischer sehe, ne? Also dadurch, was ich halt gesehen habe, fällt es mir halt, also kann ich gar nicht mehr das wegschieben. Es gibt ja viele Frauen, die das einfach wegschieben und sagen, ja, aber meiner ist nie so und so. Ne? Und der hat mir auch erzählt, der war nur einmal im Puff, weil Freunde ihn mitgeschleift haben. Und er fand es aber ganz schlimm und er ist dann wieder gegangen. So ist es immer gelogen. Immer gelogen. und was die sich für Pornos reinziehen, mit was für frauenverachtende Scheiße, entschuldige bitte, ne, das wollen wir alle auch gar nie wissen. Mhm. Und ob die nie vielleicht doch mal über ihre betrunkene Freundin drüber gerutscht sind oder nie. Also ich will es nie jeden Mann bestellen. Aber ich habe auch keinen Bock, russisch Roulette zu spielen. Also ich sag mal so, ne, wenn du im Meer schwimmst und da kommt ein Hai, dann nützt dir das Wissen, dass nie jeder Hai Menschen frisst, auch nichts, sondern da steigst du aus dem Wasser und gehst an den Strand.
Ja. du beschreibst ja in deinem Buch und auch in vielen Podcasts, die ich jetzt mit dir gehört habe und vielen Interviews, deine eigene Geschichte sehr detailliert. Wie geht's dir denn damit? Also wir haben jetzt nicht hier so offen, also wir haben jetzt nicht so detailliert darüber gesprochen, aber wie geht's dir damit, dass das alles so öffentlich jetzt ist? Also es ist ja auch sehr mutig von dir, dass du das machst.
Also einerseits, andererseits, einerseits tue ich das ja, um aufzuklären, aber auch, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn ich spreche, dass es viele Frauen und Mädchen, die Gewalt erlebt haben, nicht nur in der Prostitution, bestärkt. Also ich bekomme auch super viele Zuschriften von Frauen und Mädchen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben oder die gesagt haben, ja, weiß ich nicht, mein Partner hat mich früher geschlagen oder sowas, ja. Und die sagen, das hilft mir total, dass ich sehe, dass du dort sitzt und dass du darüber redest. Mhm. Das ist das eine, aber andererseits ist für mich persönlich natürlich, also es wird halt schon sehr oft auch als Grund genommen, hergenommen, mich zu stigmatisieren so. Und es ist auch unangenehm, ja. Also vor ein paar Tagen hat zum Beispiel meine Doktormutter rausgefunden, dass ich Huschgemau bin. Mhm. Und das ist jetzt nicht schlimm, weil sie jetzt nie irgendwie sagt, um Gottes Willen, jetzt haben wir eine Ex-Prostituierte am Institut oder so, ne? Aber naja, also man will ja nicht, dass die Doktormutter solche Sachen über einen weiß, die man ihr nicht persönlich gesagt hat. Ja, ja, also ich berichte ja auch schon detailliert. Und das ist natürlich, also ich merke das auch, wie ich in der Achtung von Männern sinke, sobald sie das wissen. Aber ich sehe nie ein, warum ich diejenige bin, die sich schämen soll, während weiterhin Freier und Zuhälter in Talkshows sitzen und sich überhaupt nicht schämen müssen. Und sich Politikerinnen und Politiker auch nie dafür schämen müssen, dass wir das Bordell Europas sind.
Ja. Und dass sie sich auch nicht dafür schämen müssen, dass sie steuern wollen für Zwangsprostituierte.
Ja, genau.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, also mich würde noch interessieren, welche Beratungsstellen oder welche Hilfestellungen es denn gibt für Frauen in der Prostitution, die da gerne raus würden oder die gerne Hilfe hätten, so. Wohin können die sich wenden? Und wie sind, also gibt es überhaupt Beratungsstellen, die du empfehlen würdest?
Also zu wenig, leider. Mhm. Das hängt auch mit der Legalisierung zusammen, weil dort, wo Prostitution ein ganz normaler Beruf ist, brauchst du ja keine Ausstiegsstellen, ja? Mhm. Also hast du bei anderen normalen Berufen ja auch nicht jetzt.
Ja, klar, ja. Hast du mal Erfahrungen gemacht mit so Beratungsstellen?
Ja.
Ja?
Ja. Also ich war bei einer für Prostituierte. Was ich nicht wusste, war, dass das eine von den vielen ist, die von Sexarbeit reden. Mhm. Und hab denen das geschildert. Also da war ich in dem zweiten Wohnungsbordell, wo der Bordellbetreiber aus der organisierten Kriminalität war. Und ich habe gesagt, also ich habe keine eigene Wohnung, ich bin drogenabhängig mittlerweile, ich habe super Angst vor dem, ich kann dort nicht einfach weg, aber ich muss aufhören, weil es macht mich kaputt. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, also wir wissen nicht so genau, was sie jetzt für ein Problem haben, es ist halt ein ganz normaler Job, aber wenn sie den nicht mehr machen können, gehen sie doch einfach nicht mehr ins Bordell.
Mhm. So. Sehr hilfreich.
Ja, danke. Genau, und bei der zweiten Beratungsstelle war das so, dass die beratende Frau so wenig über Prostitution wusste, dass ich ihr erstmal alles erzählen musste. Also sie war zum Beispiel der Meinung, Prostitution findet nur nachts statt und das sind ganz absonderliche Monstertypen, also auf keinen Fall normale Männer. So. Mhm. Und ich musste ihr alles erzählen erstmal und das war so anstrengend für mich. Also wenn ich jemanden dazu tragen muss, mir zu helfen, dann ne, kann ich das immer. Wir haben in Deutschland zu wenig gute Ausstiegsberatungsstellen. Hängt eben, wie gesagt, mit der Legalisierung zusammen. Und leider hängen die meisten diese Sexarbeitspropaganda an. Wir haben nur einige wenige wirklich gute, die den Frauen wirklich auch zuhören und auch danach handeln.
Mhm. Welche sind das?
Also zum Beispiel würde ich sagen, also Sisters und Solvody. aber auch den Caro e.V. in Plauen oder das Café Neustadt in Berlin. Und Amalie in Mannheim auch.
Okay. Und du hast ja auch selber zwei Organisationen gegründet bzw. mitgegründet, ne? Also Sisters und das Netzwerk Ella, richtig?
Genau.
Und was macht ihr da?
Also Sisters ist für alle und das Netzwerk Ella ist nur für Frauen aus der Prostitution. Also andere Leute dürfen bei uns nicht mitmachen. Genau, und wir sind Deutschlands einzige Organisation, die in der nur Prostituierte oder Frauen mit Prostitutionserfahrung sein dürfen und nicht noch andere Leute wie Bordellbetreibende oder Escort-Agenturbesitzer oder so. Wir sind für das nordische Modell und wir klären ganz viel auf. Also wir arbeiten mit den Medien zusammen. Wir beraten Politikerinnen und Politiker im Bundestag zu den Gesetzen, die jetzt auch hoffentlich bald geändert werden. Aber es fördert natürlich auch ungemein den Zusammenhalt, wenn alle Frauen in einer Gruppe so dieselben Erfahrungen haben. Das ist ein Unterschied. Irgendwie, ob du in einem Raum bist, wo nur Frauen mit Prostitutionserfahrung sind, wie du dann sprichst und wie du auch den Frauen beim Ausstieg hilfst. Also wie so eine Hemmschwelle, ne? Wie wenn du zu einer Sozialberatung gehst oder so. Sondern bei uns kannst du einfach hinkommen und sagen, ja, wie hast du das und das gemacht? Oder wie gehst du mit deinen Albträumen um? Oder das ist ein anderes Sprechen untereinander und wir unterstützen auch massiv, auch komplett unbürokratisch. Also wir wollen die Papiere nicht sehen, du musst keine Formulare ausfüllen, wenn du beim Netzwerk Ella bist oder du dich hilfesuchend ans Netzwerk Ella wendest, dann bekommst du auf jeden Fall Hilfe. Und wir haben zum Beispiel vor Weihnachten immer so Aktionen, wo wir Lebensmittelgutscheine verteilen. Also das sind diese Gutscheine von Supermärkten, wie du sie an der Kasse bekommst, ja. Und die verschicken wir dann an Frauen, die sich an uns wenden oder verteilen sie auf Straßenstrichs und so weiter. Einfach, um den Frauen zu zeigen, wir sind für euch da, wir haben euch nicht vergessen und auch ihr habt das Recht auf ein schönes Weihnachten, ohne dafür Schwänze lutschen zu müssen.
Ja. Was, wenn Frauen zu euch kommen, was brauchen denn Frauen in der Prostitution, um aussteigen zu können? Also ganz praktisch, was brauchen die?
Also das ist super individuell. Wir sind ja keine Beratungsstelle, ne? Also eigentlich brauchen Frauen dann ganz oft eine Schutzwohnung oder eine andere Wohnung. Jemand, der mit ihnen auf Ämter und Behörden geht, das können wir vom Netzwerk Ella halt nicht leisten. Wir können aber unbürokratisch Geld geben und gut zuhören und sagen, wie wir es gemacht haben. Manche Frauen brauchen einen Sprachkurs oder wünschen sich eine Ausbildung zu machen und natürlich auch die Suche nach einer Traumatherapie. So.
Ja.
Was aber oft vergessen wird, ist eben auch, die Frauen bräuchten das auch, dass die Gesellschaft die Schuld und das Scham und das Stigma nie auf sie verlagert.
Ja.
So,
ja.
Das ist einfach so eklig, dass sich Frauen so schämen müssen, wenn sie ausgestiegen sind, dass sie darüber nicht reden können, ohne beschämt zu werden. Also niemand sagt irgendwas, wenn Heinz und Kunz in der Kneipe sitzen und denen sagt, ich war letzte Woche im Puff, ja, und so. Nein, die sollten sich was schämen, dass sie dort Frauen und Mädchen sexuell ausgebeutet haben, dass sie überhaupt Sex hatten und nachher nie sagen können, ob die Frau den Sex überhaupt wollte, so, ne? Also diese Scham und dieses Stigma, das gehört nicht zu den Frauen.
Nein, nein, ja. Ich muss jetzt noch eine Sache ansprechen, weil ich ja auch mal eine Katze hatte, die mir sehr am Herzen gelegen ist, ja. Und du hast ja das Buch deinem Kater gewidmet, dem Alvin. Und das fand ich einfach so berührend auch. Also das ganze Buch ist sehr berührend und sehr beeindruckend. Das heißt Entmenschlicht an der Stelle. Also ich werde dann eh noch im Intro dann auch noch Werbung dafür machen. Aber kauft und lest dieses Buch bitte alle. Es ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Aber ja, du hast dieses Buch dem Alvin gewidmet, deinem Kater. Was hat er denn für dich bedeutet?
Boah, das ist jetzt super schwer, darüber zu sprechen, weil der Alvin 2019 im Alter von fast 15 Jahren gestorben ist.
Ja, das tut mir sehr leid.
Das ist super, super hart für mich. Also ich bin fast versucht zu sagen, das Schlimmste, was mir jemals passiert ist.
Ja. Das verstehe ich gut. Meine Katze ist auch 2019 gestorben und das war auch sehr, sehr schlimm.
Oh, wie alt ist sie geworden?
Ich weiß es nicht genau, weil sie halt quasi, ich habe sie adoptiert von einer alten Frau, die gestorben ist und da wusste man das auch nicht genau, wie alt sie war, aber halt so 9, 10 wahrscheinlich, hat die Tierärztin gesagt, ja.
9 oder 10?
Ja. Sie hatte Krebs, ja. Ja.
Oh, scheiße.
Ja, voll scheiße. Ja, aber es tut mir leid zu hören, dass dann Alvin auch nicht mehr lebt.
Ja, also der Alvin hat mich halt gerettet, so, ne? Mhm. Den habe ich bekommen, da war ich im Bordell. Ich war gerade in dem ersten Wohnungsbordell, da hatten wir eine Bordellbetreiberin. Und ihr Sohn hat den Alvin aus der Schule mit angeschleppt. Der hat ihn von einem Schulkameraden und der Alvin war so klein, dass er noch nicht mal richtig laufen. Also gerade so, dass er die Augen offen hatte, so. Und sie wollte ihn, wollte halt kein Katzenbaby in der Wohnung haben, weil sie ihre teure Ledercouch und so. Und dann kam ich ins Bordell und dann hat sie gesagt, guck mal hier, willst du den haben? Und dann hat der Alvin mich angeguckt mit seinen damals noch babyblauen Augen und hat mir haut und ich war so schockverliebt so. Und das war so krass, weil ich vorher, also ich hatte keine eigene Wohnung, ich war komplett kontrolliert von dieser Bordellbetreiberin. Ich hatte keine Sozialkontakte mehr außerhalb des Bordells. Ich war drogenabhängig. Ich war so suizidal, dass ich nicht mal mehr die Kraft hatte, mich umzubringen. Ich habe wirklich nur gewartet, bis mich irgendwann mein Freier um die Ecke bringt. Und plötzlich war da dieses Katzenbaby. Und ich musste jetzt dafür sorgen, dass wenn schon nie ich sicher bin, dass er sicher ist. Dass niemand ihm wehtut und dass er nie in Kontakt mit Drogen kommt und dass er in einer sicheren Wohnung ist. Und das war alles, was ich gemacht habe danach, also Stück für Stück, das ging ja über Jahre, ne? Aus der Prostitution aussteigen, Drogenentzug machen, eigene Wohnung, lernen, gut mit sich zu sein und so weiter. Das habe ich halt alles auch dafür gemacht, dass es dem Alvin gut geht, so, ne? Dass wir zusammen, und wir waren wie, naja, ich würde sagen, wie eigentlich eins, so, ne? Und ja, das, also dass der Alvin tot ist, das bin ich nicht einverstanden.
Ja.
Das war wirklich, wirklich richtig schwer. Ich konnte, als er gestorben ist, ich konnte ein Jahr lang nicht mehr mit Leuten reden.
Wow.
Also ich bin auch im Institut, also ich bin immer durch die Gegend gelaufen und mir sind nur die Tränen gelaufen. Also die ganze Zeit. Und ich konnte deswegen nicht mehr mit Leuten sprechen. Ich bin am Institut, am Sekretariat vorbei. Ich habe sonst immer mit der Sekretärin gesprochen. Ich konnte ein Jahr lang mit niemandem mehr reden. Ich bin einfach vorbeigegangen und habe gearbeitet. Und manchmal hatte ich ganz schlimme Panikattacken. Und ich dachte, ich sterbe. Und die gingen stundenlang. Und dann lag ich im Unibüro auf dem Boden und habe gedacht, okay, ich sterbe jetzt. Und dass der Alvin gestorben ist, das war das Allerschlimmste.
Ja. Aber du hast wieder Katzen jetzt?
Ja, ich habe jetzt 3 Babys aus dem Heim. Also jetzt sind sie nicht mehr Babys. ich habe die aus dem Katzenkinderspielezimmer mitgenommen, die am scheuesten waren und am ängstlichsten und am traumatisiertesten. Die habe ich mitgenommen. Und dann haben sie 2, 3 Monate bei mir hinterm Schrank gewohnt, weil sie scheußliche Angst hatten.
Ja,
die
ja.
haben gedacht, ich will sie essen.
Oh no.
Und jetzt sind sie alle ganz süß. Also sie sind wirklich ganz, ganz zuckersüß und kommen schmusen. Und jetzt sind wir eine Familie. Sie heißen Dennis, Ute und Puck.
Genau. Oh, schön.
Hast du wieder eine Katze?
Nein, seitdem nicht mehr.
Weil es zu weh tut?
Naja, weil halt keine Katze so ist wie Moni, ne? Und dann, also die hätte ich halt gern wieder, aber die ist halt nicht mehr da.
Ja, ich verstehe das total. Ich bin auch noch massiv am Verhandeln mit dem Schicksal, auch ob man das nicht doch umkehren kann. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass es möglich ist, dass irgendwie, es klingelt bei mir und das Schicksal steht vor der Tür und drückt mir den Alvin in die Hand und sagt sowas wie, ey, sorry, volles Missverständnis, ne? Ich habe dir jetzt den Alvin weggenommen und ich hatte halt ganz vergessen, dass ihr nie getrennt werden dürft, hier hast du ihn wieder. Ich denke, dass sowas irgendwie, also irgendwo in meinem Kopf denke ich, dass sowas möglich ist, so. Aber die anderen Katzen, also ich kann dir jetzt aus der Erfahrung, die ich habe, sagen, das hat mit dem Alvin gar nichts zu tun.
Ja.
Also die ersetzen den Alvin einfach null. Mein Herz tut immer noch weh wegen Alvin. Ich bin aber trotzdem auch glücklich mit diesen Katzen. Aber das heißt nie, dass ich den Alvin vergesse oder wenn ich ihn wieder haben könnte, würde ich das auch tun. Ne? Dann würden wir halt hier zu fünft leben. Aber ja, weißt du, was eine Freundin von mir gesagt hat, nachdem der Alvin gestorben ist? Sie hat gesagt, Tuschko, weißt du, bei dir ist der beste Platz für eine Katze. Weil ich habe immer schlechtes Gewissen gehabt, ob ich gute Katzenmama bin, weißt du?
Oh ja, das kenne ich auch. Ja, das kenne ich.
Ja, hast du auch?
Ja, ständig. Deshalb habe ich auch so Bammeln, mir eine neue Katze zu besorgen. Ja, so.
Ja, aber weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, Tuschko, bei dir ist der beste Platz für eine Katze. Und es ist eine Schande, bei all den Obdachlosen und traumatisierten und gequälten Katzen da draußen, dass bei dir ein Platz frei ist. Der beste Platz frei ist. Das ist Verschwendung. Und dann habe ich gedacht, ja, weißt du, selbst wenn ich die Katze nur ein Hundertstel mal so lieb habe wie den Alvin, ist es für die Katze ja immer noch besser, als obdachlos oder im Heim zu sein.
Ja, ja.
So. Und vielleicht kriegst du ein Zeichen. Kriegst du Zeichen?
Ein Zeichen? Ja. Naja, ich meine, ich weiß nicht, ein Zeichen ist, dass mir ständig Leute sagen, ich soll mir eine Katze besorgen. Sogar meine Therapeutin sagt mir das mittlerweile. Also ich bin ja, okay, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ich bin ja im Februar umgezogen, weil ich da Troubles hatte in meiner alten Wohnung und musste mir leider eine Wohnung suchen und hatte wirklich ein Riesenglück mit dieser Wohnung, weil sie größer ist und schöner als die alte. Und das Erste, was mir alle gesagt haben, inklusive meiner Therapeutin, war, aber dann kannst du dir ja wieder eine Katze besorgen. Und ich so, Ich weiß nicht, ob das als Zeichen gilt.
Ja, mach das. Guck mal, die Tierheime sind voll und du tust der Katze was Gutes. Und natürlich ersetzt sie deine Moni nicht. Ja, aber das ist ja auch gar nicht ihre Aufgabe. Nee. Die Stelle im Herzen, wo die Moni wohnt, wird immer wehtun.
Ja, das stimmt.
Egal, ob du jetzt einer neuen Katze hilfst oder nicht. Ich habe damals ein ganz krasses Zeichen bekommen. Soll ich dir das mal erzählen?
Ja, bitte.
Das darfst du nie rausschneiden.
Das darf ich nicht rausschneiden.
Nein.
Ich schneide es nicht raus.
Okay. Ich habe damals mit dem Alvin nach einem Jahr, habe ich dann gemerkt, ich kann auch nicht ohne Tiere leben. Ich kann ohne Menschen leben, aber ich kann nicht ohne Tiere leben. Ich kann nicht ohne Katzen leben. Und dann habe ich in meinem Kopf mit dem Alvin Zwiesprache gehalten und habe gefragt, Alvin, wenn du möchtest, dass ich wieder mit Katzen leben darf, dann bitte gib mir ein Zeichen. Und am nächsten Tag mache ich meine Presseschau und in der Zeitung ist ein Artikel über ein Katzenbaby namens Alvin in einem Tierheim in der nächstgelegenen Stadt, das kein Zuhause findet.
Okay.
Ich habe noch nie eine andere Katze kennengelernt, die Alvin heißt.
Ja, ich habe noch nie eine Katze kennengelernt, die Alvin heißt.
Ja, nur mein Alvin. Dann habe ich gedacht, das ist das Zeichen. Also das ist ja nicht nur ein Wink mit dem Zaunfall, das ist der Zaun. Mhm. Ich habe dort angerufen und gesagt, ich komme. Und dann zwei Tage später war ich da. Und dann haben die mir leider gesagt, dass der kleine Katzenjunge in der Nacht gestorben ist. Und dann war ich sehr verwirrt und dachte, scheiße, ich bin jetzt 3 Stunden gefahren und der arme Kleine und das war doch ein Zeichen und so. Und dann hat der Tierheimmann gesagt, gehen Sie mal ins Katzenkinderspielezimmer. Dann hat mich dort reingeschubst und dort waren 60 oder 70 Katzenbabys.
Oh mein Gott, das ist mein Himmel.
Und ich war stundenlang da.
Ja.
Und ich konnte keine Katzenbabys mitnehmen, weil die waren alle so, die waren so süß und so lieb und kamen gleich an zu spielen. Und ich dachte, die brauchen mich nie. Hm. Und nach ein paar Stunden erst habe ich dann gesehen, ey, da sind ja noch andere Katzenbabys unter den Schränken und sie sich verstecken und die Angst haben und die ganz scheu sind und die traumatisiert sind. Die nimmst du mit.
Mm.
Und dann habe ich 3 mitgenommen.
Schön. Was für eine schöne Geschichte.
Ja, vielleicht kriegst du auch ein Zeichen, weißt du?
Ja.
Ich habe dann immer auch drauf gewartet, dass vielleicht im Hinterhof bei mir irgendwie eine obdachlose, halb verhungerte Katze auftaucht, weil dann musst du sie ja nehmen.
Dann bleibt dir nichts anderes übrig, ja.
Genau, vielleicht brauchst du das irgendwie, dass eine obdachlose Katze den Weg läuft.
Ja, vielleicht. Ja.
Du oder hast ich gesagt, hier ein Katzen mit aus dem Heim. So, dass du nicht ablehnen kannst, ein behindertes Bär.
Oh ja, dass ich nicht Nein sagen kann.
Das,
ja.
Das darfst du nicht ablehnen.
Das darf ich wirklich nicht. Du hast vorhin noch, nur noch einen Satz zum Thema Katzen, ja. Aber du hast vorhin gesagt, weil also dieser Ort in meinem Herzen, wo die Moni ist, wird immer wehtun. Aber ich würde eigentlich sogar sagen, dass es nicht nur wehtut, sondern da ist auch sehr viel Dankbarkeit, dass ich überhaupt sie hatte in meinem Leben. Ja. Also es war echt total wichtig für mich. Und eigentlich ist es ein Ort, der gar nicht mehr so wirklich wehtut, so richtig weh tut, sondern es ist eher so eine Dankbarkeit, die ich empfinde, wenn ich an sie denke. Natürlich tut es weh, weil sie nicht mehr hier ist, oder ja, weißt du, was ich meine, aber ja, genau.
Aber ja, ja, ich verstehe das total. Der Alvin war auch mein Seelenkater und der war einfach ein Geschenk.
Ja.
Ich bin mir ganz sicher auch, dass ich ohne ihn überhaupt nie mehr am Leben wäre.
Wow, ja.
Unmöglich, so.
Ja, ja. Weil dann hattest du ein Baby, das die Mama braucht, ne?
Ja, voll. Ich musste mein komplettes Leben umstellen. Das ging einfach nie mehr, dass dann ich so krass Kontakt habe mit Zuhältern, dass ich Drogen nehme, dass ich einfach nie zu Hause bin. Allein, es war mir dann auch nie mehr egal, ob mich irgendein Freier umbringt, ne? Weil der Alvin sitzt zu Hause und hat dann keine Mama mehr. Mhm. Und
wie hast du denn den Zug eigentlich geschafft von den Drogen? Beziehungsweise was hast du genommen und wie hast du den Zug geschafft?
Ja? Ich habe meine Entzüge immer zu Hause gemacht. Und das soll man nicht machen, das wusste ich aber nie.
Ja.
Das soll man nicht machen, ich betone es. Ja. Ich habe gekifft, ganz schlimm. Ich habe sehr schlimm getrunken, richtig übel. Vor allem habe ich gezogen, also Kokain und auch Crystal Meth. Ja.
Wow, okay. Und das auch quasi als Nebenwirkung der Prostitution, um es auszuhalten? Oder?
Genau, ja, ich bin, also ich habe, bevor ich in die Prostitution kam, bei uns, ich war auf dem Assi-Gymnasium in unserer Stadt, wo die Eliten sind in ein anderes Gymnasium gekommen. Bei uns war das so, dass man in der 11., 12. schon gekifft hat, so, ja. Aber mehr war da nicht. Und ich habe wirklich erst in der Prostitution mit den Drogen angefangen, um das auszuhalten, so, um das überhaupt irgendwie auf die Kette zu kriegen.
Also auch so, bevor Freier dann gekommen sind, hast du was genommen, oder?
Ja, unbedingt. Wir sind im Bordell, wenn unsere Schicht angefangen hat, sind meine Kollegin und ich immer erstmal aufs Klo gegangen, haben die Waschmaschine freigeräumt, haben uns dort eine Leine gezogen und die weggerotzt und dann konnten wir ans Telefon gehen und an die Tür. Vorher haben wir diese Freier nicht ausgehalten.
Wahnsinn. Huschke, wie findet man dich denn im Internet, wenn die Leute sich jetzt denken, der würde ich gerne folgen, ich würde gerne lesen, was die zu sagen hat. Jetzt kannst du mal kurz Werbung machen für dich.
Man kann mich googeln. Also ich habe gehört, ich google mich ja nie selber. Das ist nämlich sehr schlimm. Das soll man nicht tun. Aber ich habe gehört, ich habe jetzt sogar einen Wikipedia-Eintrag.
Oh nein.
Ich habe keine Ahnung, wer den geschrieben hat und was dort drin steht. Ich will es auch gar nicht wissen. Also, man findet mich als Huschke Mau. Ich habe einen eigenen Blog. Da stehen super viele Texte drauf zu wirklich allen Aspekten in der Prostitution. Zum Thema Freier, zum Thema, warum ist es keine Arbeit und so weiter. Ich bin auf Facebook, Instagram und Twitter. Und das Netzwerk Ella hat auch eine eigene Homepage und ist auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Und dann gibt es eben ja noch mein Buch. Das kann man ja einfach auch googeln. Aber schöner ist natürlich, wenn man es in der Buchhandlung vor Ort kauft.
Ja, ich werde das alles verlinken. Auch den Buch Entmenschlicht werde ich verlinken. Und ich kann es an der Stelle jetzt nochmal sehr empfehlen. Es hat, also ich glaube, man kann das gar nicht lesen. Man kann es nicht in einem Stück lesen, finde ich. Es ist wirklich harte Kost, aber man ist danach ein anderer Mensch als davor. Und das ist etwas sehr Schönes für. Nein, ich finde, das ist tatsächlich ein sehr gutes, also das beste Kompliment, das man Büchern machen kann, ne, wenn sie einen Eindruck hinterlassen. Es prägt sehr. Und ich habe dir das im Vorgespräch ja schon so ein bisschen gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie bewundernswert du bist als Person, ja, weil es so viel Kraft braucht und so viel Mut, sich einfach hinzustellen und die eigene Geschichte zu erzählen, aber nicht nur, um die eigene Geschichte zu erzählen, sondern um auch anderen Menschen zu helfen. Ich bewundere dich zutiefst, du hast echt meine tiefe Bewunderung und Wertschätzung. Oh. Und ich weiß, dass du für ganz viele junge Frauen auch ein großes Vorbild bist oder deren ja, ein wichtiges Korrektiv für sie bist, auch wenn es um so diese Mainstream-Erzählungen über das Thema geht, ja, die mir auch schreiben, beispielsweise, also ich bin ja auch auf Social Media relativ präsent, jetzt nicht mehr so viel wie früher, aber da höre ich halt ganz oft auch von Frauen so zwischen 18 und 25, dass die, dass du einen wesentlichen Beitrag zur Debatte geschafft hast, der dazu geführt hat, dass sie über das Thema anders nachdenken als davor. Und also ich weiß gar nicht, wie bewusst dir ist, wie groß dein Impact ist, den du hast.
Oh, ich kann mit Komplimenten nicht.
Das musst du gar nicht, du musst auch gar nichts dazu sagen. Ich danke dir für das Gespräch, liebe Huschke.
Ich danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Wie lange geht dein Podcast immer?
Meistens so eine Stunde circa.
Oh nein, aber du, da müsstest du ja jetzt ganz viel rausschneiden.
Aber wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Ja, das ist ja das Gute an Podcasts. Es hat ja keinen, also da gibt es ja keine Sendeslots, ne, okay, an die ich mich halten muss. Ich kann also ja.
Die Katzensachen darfst du nicht rausschneiden.
Nein, auf keinen Fall.
Das ist wertvoller Input.
Das ist Quality Content. Nein. Ich werde das, ich schneide normalerweise sehr wenig aus. Das sind Sachen dabei, weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie langweilig oder wir plaudern nur mehr über irgendwas. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas dabei war, was ich unbedingt rausschneiden muss. Ich würde das einfach tatsächlich dann so veröffentlichen, wie es ist.
Ja, okay. Mhm, ja. Sehr gut. Auch wenn wir uns ein bisschen für Falco schämen, aber das,
naja. Vielleicht schneide ich das raus. Das weiß ich noch nicht. Aber danke dir.
Nein, ich danke dir. Und zwar ein sehr schönes Gespräch. Und ich freue mich auch drauf, dein Buch zu lesen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal in Wien bin.
Ja, dann musst du mir ein Autogramm geben.
Ja, und du mir auch. Und ich
gerne.
Und ach ja, eine Sache wollte ich dich noch fragen. Das frage ich alle Leute, die aus Wien kommen. Weißt du, dass ihr eine Christine in der Schlingergasse habt?
Wo ist die?
Weißt du nämlich nicht, ne?
Nein, ich weiß es nicht, aber ich liebe Christine Nöstlinger.
Ja, ich auch. Sehr. Ja. Ich weiß nie, wo die ist, aber es gibt sie. Und das Spannende ist, dass, also du findest sie auf Google Maps. Die ist ganz klein.
Ich glaub, so, ich schaue jetzt gleich, ich schau gleich nach.
Der Christine Nöstlinger Gasse. Mhm. Und das Spannende ist, dass ich noch nie jemanden aus Wien kennengelernt habe, der das wusste.
Das ist wirklich spannend, aber wahrscheinlich, weil sie so klein ist.
Und ich habe immer
21.
gedacht, Wien liebt doch seine Christine Nöstlinger.
Ja, Wien liebt seine Christine Nöstlinger, aber weißt du was? Wien hat grundsätzlich ein Problem mit, also das ist ja nicht nur in Wien ein Problem, sondern überall, dass sehr wenig Straßen nach Frauen benannt werden. Und wenn Straßen nach Frauen benannt werden, dann irgendwo außerhalb irgendwelche kleine Gässchen, und das scheint hier auch so zu sein. Wahrscheinlich kennt sie deshalb niemand.
Hat es da keine Einweihung gegeben? Große Party.
Ich weiß nichts davon. Vielleicht sollten wir eine große Party machen dort, wenn du nach Wien kommst.
Ja, dann möchte ich auf jeden Fall eine Führung dorthin.
Das machen wir.
Vielen lieben Dank, Huschke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses sehr aufrichtige und schöne und informative Gespräch. Es war mir eine große Freude und danke an euch fürs Zuhören. Huschkes Buch Entmenschlicht ist bei Edelbooks erschienen und ich verlinke es euch in den Shownotes. Dort verlinke ich auch Huschkes Blog und ihre Social Media Accounts, also Twitter und Instagram. Und die von Huschke mitgegründeten Vereine Sisters und Netzwerk Ella findet ihr auch in den Shownotes. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, und auf großetöchter-podcast.at. Wenn ihr den Podcast gut findet und gerne irgendwie supporten wollen würdet, würde mich das sehr freuen. Das könnt ihr, indem ihr diese Folge teilt, indem ihr Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt, indem ihr dem Podcast 5 Sterne schenkt auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer ihr auch gerade hört, und indem ihr den Podcast auf Steady supportet. steadyhq.com/großetöchterpodcast. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram @großetöchterpod, und mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram @FrauFrasel. Diesen Podcast gibt es nach einer kurzen Sommerpause, wenn das Wetter wieder kalt genug ist, dass ich denken und sprechen kann. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit. Vergesst nicht, euch mit Lichtschutzfaktor 50 einzuschmieren, genug Wasser zu trinken und euch einen Sonnenhut aufzusetzen. Und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.